heute bei CT Uplink. Zuerst erklärt euch Lutz, wie ihr Festplatten gegen SSDs austauscht. Wir haben SSDs im alten SATA-Format getestet für Notebooks und PCs. Danach erklärt euch Niklas, wie man die Zwei-Faktor-Authentifizierung einsetzt und sie ist gehackt worden in einigen Bereichen. Wir gucken, wie man das per SMS macht, wie man das mit Hardware-Fido-2-Keys macht, wie man das mit Authenticator-Apps macht und wie man sich vor den Hacks schützen kann. Und mit Pina reden wir über KI. Wie wird das einige Berufe verändern? Wie wird es die Medienlandschaft verändern? Wie sind diese Systeme im Aufbau? Gibt es regelbasierte Systeme? Und wie sieht's mit der Komplexität aus? Was werden sie irgendwann noch können, die ganzen KI-Systeme? Viel Spaß!
CT Uplink.
Moin Moin, herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast der CT-Redaktion. Mein Name ist Jörg Wirtgen. Heute haben wir als Gast Lutz Laps.
Hallo.
Niklas Dierking.
Hallo.
Und Pina Merkert.
Hi.
Jetzt kommt erst noch mal kurz Werbung.
Werbung.
Du bist auf der Suche nach einem Job in der IT-Branche und brennst darauf, Hightech für Millionen von Menschen zu schaffen? Abwechslungsreiche Aufgaben sind genau dein Ding und langweilige Routine ein rotes Tuch? Dann bist du bei AVM goldrichtig. Du kennst schon das Produkt, denn Fritz steht in fast jedem Haushalt. Und das seit über 30 Jahren. Gestalte gemeinsam mit AVM die Zukunft und entwickle Hard- und Software für Internet und Smart Home. Schau jetzt vorbei unter jobs.avm.de.
So, Lutz, du hast SSDs mitgebracht.
Ja, tatsächlich.
SSDs im unbekannten oder inzwischen nicht mehr so gebräuchlichen Bauformat mit SATA-Anschluss.
Also unbekannt würde ich es jetzt ehrlich gesagt nicht nennen, weil das ist ja nun das, was man, also in dem Festplattenformat kennt man das ja seit 30 Jahren ungefähr. Aber die sind natürlich so ein bisschen, nicht gerade am Aussterben, aber es gibt immer weniger davon, klar. Mhm. Und sie dienen, glaube ich, heutzutage hauptsächlich noch zum Aufrüsten älterer Rechner. Und dafür sind sie eigentlich immer noch gut geeignet, denke ich mal. Also so eine Festplatte als Systemlaufwerk sollte man sich heute, glaube ich, nicht mehr antun. Und auch die Dinger sind ja ziemlich billig geworden.
Mhm. Was für Preise sind das inzwischen?
Man kriegt so ein Terabyte für 50 bis 60 Euro, ein bisschen plus, ein bisschen minus.
Mhm. Okay. Das gebräuchlichere Format für moderne sind ja die, wie heißen sie?
M2.
M2,
sind diese kleinen Riegel. Klassischerweise in der Form 2280, das bedeutet 22 mm breit, 80 mm lang. Mhm. Da kommt das her.
Das sind die Kaugummis.
Das sind die Kaugummis, genau, die Gumsplix. Und diese klassischen SSDs hier, die kennt wahrscheinlich mehr oder weniger jeder, gibt es halt im gleichen Format als Festplatte, als 2,5 Zoll Festplatte, manchmal noch etwas dicker. Und die Anschlüsse sind die gleichen wie bei den großen Festplatten. Kann man einfach dran stöpseln und ist sozusagen ein Drop-in-Replacement.
Für eine alte Festplatte.
Für eine alte Festplatte oder auch für eine zu klein gewordene SSD. Ja. Die gibt es dann auch schon.
Viele Gehäuse haben ja auch diese Slots, wo man die reinstecken kann und ohne Schrauben einfach so zack, eine dazusteckt, Kabel ran, fertig.
Ja, genau.
Das geht dann richtig schnell.
Das ist eigentlich ganz praktisch. Man muss meistens nicht allzu viel schrauben und es funktioniert. Man hat halt Kabel und es ist nicht so flott wie M2, aber...
Genau, also wenn dein Rechner einen M2-Slot hat, würdest du dann zu diesen raten oder lieber zu einer M2?
Ich würde wahrscheinlich eine M2 nehmen heutzutage, weil auch da muss man natürlich gucken. Wir müssen ja nicht nur über die Bauform sprechen, sondern auch über den Anschluss. Das hier ist SATA, also sprich wie die alten Festplatten. Und bei den M2-Slots gibt es ja zwei Möglichkeiten. Mhm. Da gibt es nämlich einerseits SATA. Das ist relativ selten. Und was heutzutage modern ist, ist halt Visier Express.
Ach so, bei SATA, das steht in der Dokumentation dann irgendwo,
genau.
Wenn man es falsch rum anschließt, macht man was kaputt oder geht es nur einfach nicht?
Hoffentlich geht es nur einfach nicht. Also falsch rum stecken man vermeiden.
Ja, also eine PCI Express-Karte in einen SATA M2-Slot.
Ja, die sind zum Glück kodiert und deswegen wird es wahrscheinlich nicht passen.
Ah, sehr gut.
Also
die haben so eine Nase, so eine Plastiknase, oder?
Genau.
Also deswegen, ich kann die eigentlich gar nicht reinstecken. Mhm. Oder ja, zumindest passt dann die Schraube nicht.
Man kann vielleicht schon, aber man sollte es nicht versuchen.
Okay.
Nicht zu viel Gewalt am Mainboard.
genau. Das
gut. Okay, gut. Also wenn man M2 hat, dann könnt ihr jetzt abschalten, dann kauft eine M2 SSD. Aber wenn ihr nur SATA-Schnittstellen habt, dann müsst ihr jetzt weiter gucken.
Jein.
Okay, ich mach's zu einfach.
Du machst es zu einfach. Viele Mainboards haben nur ein oder zwei M2-Slots. Und wenn man dann aufrüsten will, hat man vielleicht ein kleines Problem. Man könnte sich natürlich so eine Adapterkarte kaufen und da wiederum eine M2-SSD draufstecken. Kann man machen. Meistens aber hat man so ein modernes Mainboard ja immer noch 4 oder 6 SATA-Anschlüsse.
Mhm. Und also im Gehäuse oft ja sogar noch ein paar Schraubdinger dafür frei. Ja.
Richtig. Das heißt also auch für modernere Boards sind die durchaus noch interessant. Wenn man aber M2 noch frei hat, würde ich wahrscheinlich zu M2 greifen.
Okay.
Also preislich nimmt sich das wirklich nichts. Und wie ich hier beim Test gesehen habe, ist das auch teilweise so, dass hier die ganz billigen Modelle dann so ein bisschen auch aus älteren Komponenten zusammengestückelt werden.
Okay.
Würde ich schon so nennen wollen.
Mhm. Gut.
Und schon ein bisschen komisch.
Die passen ja im Prinzip rein mechanisch in jeden alten Rechner, weil sie haben die gleichen Formate und sie sind höchstens ein bisschen kleiner.
Also genau.
Das stört ja nicht. Das
stört ja nicht.
Ja, Not, ein bisschen
Pappe dazwischen, wenn es im Notebook ist und dann ist gut.
Genau. Für Notebooks sind sie also auch noch gedacht und das wäre auch eine gute
alte
Idee.
Alte Notebooks natürlich immer noch.
Ja.
Ich glaube, bei Notebooks hat man schon seit einigen Jahren wenig Glück damit, also die haben einfach keine Platte, die man rausschmeißen und so eine SATA-SSD reinstecken könnte. Da hat man eher dann noch Glück halt mit so einem kürzeren M2-Kärtchen, oder?
Ja, eher noch Glück ist genau richtig. Aber bei Notebook musst du ja sowieso aufpassen. Was weiß ich, wenn so ein Notebook-Hersteller, der hat ja weniger Probleme als ein PC-Hersteller. Weil der hat seine Komponenten, die er da einbaut. Und genau dafür passt er meinetwegen das BIOS an. Der PC-Hersteller muss gucken, oh, passt da jetzt eine Samsung, passt eine WD, passt eine Transient, passt das ganze Zeug da alles rein. Und der Notebook-Hersteller sagt sich einfach, bei mir sitzt Samsung drin. Okay. Und alles andere braucht auch nicht zu funktionieren.
Und das ist auch bei Festplatten und bei SSDs so.
Das
also
ist
von,
bei SSD
weiß ich nicht, WLAN-Kärtchen
so.
Und sowas.
Ja, ja, ist das auch so. Ja, ja, klar.
RAM auch mal. Mhm. Ne?
Ja. Die haben mal so eine Positivliste im BIOS, welche SSDs funktionieren müssen und welche. Naja, Negativliste brauchst du da nicht mehr.
Ja.
Und ja, deswegen ist das auch mit dem Aufrüsten von Notebooks immer so ein bisschen schwierig, selbst wenn es M2 ist.
Mhm. Gilt das dann für fertig gekaufte PCs genauso?
Die kann ich dir gar nicht so genau beantworten. Also ich denke mal, wenn du so ein Dell, HP, sonst was kaufst, ne, die haben das schon eher drin. Aber wenn du natürlich einen optimalen PC von der CT baust, dann natürlich nicht. Ne?
Ja, das würden wir natürlich sowieso empfehlen.
Würden wir empfehlen.
Auf jeden Fall. Genau.
So, gut.
Okay, jetzt haben wir uns entschieden. Ich habe so eine Kiste, da kann noch so eine SSD rein. 1 Terabyte, welche Größen hast du getestet?
Ich habe jetzt 500 Gigabyte und 1 Terabyte getestet. Mhm. Und ich bin jetzt eigentlich auch ganz glücklich, dass ich beide Versionen getestet habe, weil ansonsten wären mir so ein paar Dinge einfach nicht aufgefallen.
Okay, also tatsächlich. Also
tatsächlich.
Man würde ja denken, ist halt doppelt so groß und sonst
doppelt
alles
so groß,
gleiche.
Einfach doppelt so viele Speicherchips rein? Nein, ist es eben nicht. Also ganz krass, ich habe hier zum Glück, wenn wir vielleicht mal die kleine Kamera hier nehmen. Ich fange mal
für unsere Zuhörer, wir haben jetzt wieder eine Detailkamera.
Ich habe hier eine Transient SSD aufgeschraubt und zwar ist das hier das 1 Terabyte Modell. So, hier sieht man erstmal gar keine Speicherchips, aber hier sieht man auf der Rückseite Speicherchips.
Lutz hält
auch
jetzt
interessant,
so
dass die Platine deutlich kleiner ist als das Gehäuse.
Ja, das ist inzwischen total normal. Ne? Du brauchst also das einfach nicht mehr. So, jetzt haben wir, ich lege mal das mit die Seite oben und jetzt lege ich nochmal die 500 Gigabyte Version dazu.
Ah.
Und die ist auf beiden Seiten bestückt.
Also praktisch dieselbe Platine. Aber einfach die eine ist sozusagen nur halb bestückt und die andere hat dann
genau, aber
voll.
Das sind 256 Gigabyte Speicher und das hier sind 64 Gigabyte Speicher.
Sind nicht mehr Chips eigentlich manchmal sogar schneller als wenig?
Ja, grundsätzlich schon. Weil der Controller beim Schreiben dann die Daten besser verteilen kann, einfach, ne? Ja. Parallelisieren kann. Bei SATA spielt das praktisch keine Rolle.
Okay.
Weil dazu sind die Dinger immer noch irgendwie schnell genug. Wir reden jetzt mal nicht von QLC und wir reden jetzt mal nicht von der SLC-Cache. Das ist voll und so ein Zeug. Also für die, die wissen, wovon ich rede. Ja, grundsätzlich ist es schnell genug.
Okay. Gut. Über Geschwindigkeit, jetzt hast du schon angesprochen, jetzt müssen wir kurz über Geschwindigkeit sprechen. Ich meine, das ist spannend genug. Okay, wie schnell sind die im Test?
SATA kann ja 6 Gigabit pro Sekunde, also sprich so 560 Megabyte pro Sekunde. Mhm. Das erreichen die auch alle beim Lesen, beim Schreiben sind die so bei 500. Und wenn es dann eben so ein bisschen länger dauert mit dem Schreiben, meinetwegen, wenn man die ganze SSD vollschreibt, dann merkt man natürlich, wo der Speicher, welche Qualität der Speicher hat sozusagen. Okay. Das heißt, QLC-Speicher geht dann im Endeffekt runter so auf unter 100 Megabyte pro Sekunde. Mhm. TLC so bei 200, da sind halt die ganzen Caches voll und dann muss dann direkt in den Speicher geschrieben werden.
Okay. Das heißt, von der Geschwindigkeit wird man schon sagen, SSD und SATA passt ganz gut zusammen. Oder was schaffen die M2s? Die PCI Express M2s?
Naja, wir haben da in dem gleichen Heft, über das wir hier reden, das hätte ich vielleicht auch mal mitbringen können, habe ich vergessen, eine der ersten PCI Express 5.0 SSDs, die Crucial. Und die schafft beim Lesen und beim Schreiben so rund 12 Gigabyte pro Sekunde.
12 Gigabyte?
12 Gigabyte, das ist eben schon mal ein echter Unterschied. Ungefähr das 20-fache, ne?
Okay,
Naja, so ungefähr. Passt schon. Ne?
Reicht.
Das heißt, gut, die Schnittstelle ist relativ frisch noch und also auch so eine PCI Express 4.0 SSD schafft halt irgendwie 7,5 Gigabyte.
Aber das ist sozusagen auch nur in den Cache. Also ich habe sozusagen einen kurzen Moment, wo ich 12 Gigabyte schreiben kann bei dann so einer ganz schnellen NVMe-SSD. Aber das wird dann mit der Zeit, wenn ich große Sachen schreibe, wird das dann weniger.
Ja, beziehungsweise auch mal wieder jein. Die Frage ist, was du unter groß verstehst.
Naja, keine Ahnung. Vielleicht habe ich irgendwie Video aufgenommen und habe schon so, sagen wir mal, 30 Gigabyte als Datei oder so.
Das ist ein Pups. Das kannst du einfach reinschreiben. Die Daten, so groß sind die Caches auf jeden Fall.
Okay.
Und beim Wegschreiben aus deinem Videoschnittprogramm, was ist wahrscheinlich eher dein Videoschnittprogramm, was die Datenrate begrenzt und nicht die SSD?
Also ich glaube, im Alltag habe ich einfach nicht mit größeren Dateien zu tun. Also
genau.
So Videos sind eigentlich immer noch das Größte, was so vorkommt. Und bei mir fliegen erstmal noch irgendwie so Dateien, so Dumps mit Parametern von neuronalen Netzen rum. Die sind auch mal 5 Gigabyte oder so. Aber die müssen ja immer in den Speicher der Grafikkarte passen. Und das heißt, in meinem Fall wäre dann zum Beispiel bei 8 Gigabyte definitiv Schluss. Also eigentlich eher ein bisschen weniger.
Also Spiele haben manchmal vielleicht eher so ein Problem. Also die haben halt diese ganzen Steam-Bibliotheken und sowas. Ne? Wenn die dann mal sagen, oh, ich habe jetzt eine neue SSD, das kopiere ich jetzt mal eben rüber. Dann spielt es eine Rolle. Dann wird es halt irgendwann langsamer. Aber ich meine, das macht man einmal im Jahr oder so. Und das ist dann irgendwie auch egal.
Und das sind ja jetzt keine Stunden, die man warten muss.
Nein.
Sondern Dutzende von Sekunden
dann
statt
wird man,
wenigen
also,
Sekunden. Dann,
statt diesen erwähnten 12 Gigabyte schreibt man dann halt vielleicht noch mit 2. Das ist dann wirklich im Vergleich sehr langsam, aber immer noch eine ganze Menge. Ne?
Krass, ja. Und das ist immer noch ja Mehrfaches von dem, was die SSDs die SATAs im Optimum schaffen. Ne? Mhm. Okay. Das ist also auch ein krasser Grund, weswegen man M2 nehmen sollte. Und wenn man beides hat, sollte man gucken, dass seine Arbeitsplatte und das, wo wirklich viel zu tun ist, dass das eine M2 ist, am besten PCI Express. Und die große Müllarchivplatte, das kann dann eine SATA-SSD sein. Oder noch eine Festplatte, je nach Größe, die man braucht.
Naja gut, Festplatten sind noch lange nicht tot, aber ich glaube aus dem privaten Rechner, solange man nicht irgendwie wirklich diverse Terabyte braucht, würde ich sagen, werden sich wahrscheinlich die meisten unserer Leser auch eine 2-Terabyte-SSD leisten können.
Was kosten die so momentan?
Naja, dann 100 Euro vielleicht oder so. 100, ne?
Okay.
Ja. Also da würde ich dann eigentlich keine Festplatte mehr im Rechner haben wollen. Nee. Sondern nur wenn es wirklich um größere Daten geht.
Ich finde die hier halt also als Upgrade-Pfad eigentlich gut. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mir vor gut 2 Jahren einen neuen Rechner gekauft, so ein Ryzen, der dann PCI Express 4 konnte. Und dann das wollte ich auch nutzen und es war, aber da waren die PCI Express 4 SSDs, die waren noch bitter teuer. Das heißt, das war so, okay, wie viel will ich mir leisten und so. Und dann habe ich mir halt so eine gekauft, um das nutzen zu können. Hatte dann noch eine Dreier. Die kam in den zweiten Slot. Ich hatte aber auf dem Board dann nur zwei M2-Slots drauf. Damit waren die beide belegt. Und dann ist halt gerade über so Videoschnittgeschichten sind halt einfach noch mehr Daten angefallen. Und da habe ich jetzt, glaube ich, noch drei so SATA-SSDs dazu gebaut, wenn ich den Platz halt gebraucht habe. Und da war es halt schon angenehm zu sagen, okay, ich brauche jetzt eigentlich nur Platz. Ich brauche jetzt nicht unbedingt die Top-Geschwindigkeit. Da kann ich ja umschichten unter den Systemlaufwerken. Wenn ich dann was richtig schnell brauche, dann kann ich es ja auf die PCI Express 4 SSD draufschieben. Und es war dann halt irgendwie, also ich wollte halt keine Magnetfestplatte mehr haben.
Ja. Hat sich das denn bewährt? Ich meine, das klingt so, als müsstest du ganz viel Laufwerksbuchstaben im Kopf haben und immer wissen, ist das jetzt C oder D oder E?
Ja, ich bin ja Linuxerin, also keine Laufwerksbuchstaben.
Also wie auch immer das da geht.
Ich maut mir das dann halt rein. Ja, okay. Also bei Linux ist das ja sehr, sehr transparent so. Hin und wieder muss ich drüber nachdenken, wo sind welche Daten? Also das ist schon ein bisschen Mental Effort sozusagen, wie räume ich meine Daten auf, wo kommt das hin, damit ich das, was ich brauche, dann auch schnell zur Verfügung habe. Weil es ist schnell mal passiert, dass man irgendwie so zum Beispiel Videodateien schnell von der Speicherkarte ins Datengrab schiebt. Das Datengrab ist aber dann eben nicht die schnelle Platte. Und wenn ich dann schneiden will, dann merke ich es halt schon im Schnittprogramm, wenn es auf der schnellen Platte liegt.
Aber was mich interessieren würde eigentlich, wenn du diese ganzen KI-Modelle zusammenbastelst, das ist ja auch das ganze Learning dabei, ne? Das dauert ja auch eine gewisse Zeit, wenn du den.
Ja, wobei das ist nicht durch die Festplatte begrenzt.
Nicht,
okay. Also das ist üblicherweise so, dass du das erstmal ins RAM schiebst, also einfach im Hauptspeicher von der CPU.
Ja, gut, und aber dann wie viel Daten
können
hast
die Framework,
du denn
da? Also du willst ja eh auf der Grafikkarte rechnen.
Ja, ja, klar.
Das heißt, es ist normalerweise begrenzt durch den Grafikkartenspeicher, da hast du am wenigsten, hast dann ein bisschen mehr System-RAM. Das heißt, hin und wieder kannst du so ein bisschen Hybrid, dass sozusagen ein Teil des Modells im RAM ist, ein Teil auf der Grafikkarte. Und die SSD ist eigentlich immer schnell genug, um halt dann irgendwie diese Parameter zu befüllen und so. Man kann natürlich, wenn der Datensatz sehr groß wird, kann das ein bisschen challenging sein, das durchzunudeln, aber das ist dann eher auf der Software-Seite. Also da muss man sich so Pipelines bauen, wo dann halt sozusagen immer Datengeneratoren schon mal während die Grafikkarte rechnet, wie muss sich die Parameter verändern, ist dann die CPU schon mal damit beschäftigt, den nächsten Batch an Daten ranzuschaffen. Und das ist so meistens, also wenn es gut gelöst ist, also so für ein paar beliebtere Modelle gibt es dann einfach Softwareinfrastruktur, wo das dann schon ganz gut läuft. Und da ist es meistens so gelöst, dass du es einfach nicht merkst. Also das hängt nicht an der SSD.
Von den SATA-SSDs ein bisschen weggekommen.
Aber ich hoffe, das ist ja Anwendung. Ich hoffe, das ist auch spannend.
Genau.
Okay. Du hast dir jetzt ja mehrere angeguckt.
Ja.
Hast du da spannende, also das ist ja schon spannend mit den unterschiedlichen Speicherchips, das wirklich, genau, in diesem Fall würdest du ja sagen, die Transcept mit den wenigen Chips ist durchaus die empfehlenswerte. Oder würdest du sagen, weil die vielen Chips, die haben einen Vorteil beim Schreiben, der aber bei der SATA-Geschwindigkeit überhaupt
keine Rolle spielt. Natürlich, man kauft ja auch nicht nach Anzahl der Chips, man kauft ja nach Anzahl der Kapazität. Ja. Ja, also ich würde wahrscheinlich...
Transcend war das,
ja. Genau. Mhm. Eine der wenigen beiden hier, die noch ein Blechgehäuse haben, so ein komplettes.
Würdest du sagen, Blech ist von Vorteil gegenüber Plastik? Spielt das eine Rolle?
Spannend ist zum Beispiel die WD hier. Die hat unten Blech, oben nicht. Und die 1-Terabyte-Version, Entschuldigung, da kann der Controller seine Wärme über ein Wärmeleitpad an die Unterseite abgeben. Bei der 500 haben sie kein Wärmeleitpad eingebaut.
Oh, okay.
Weil brauchten sie wahrscheinlich nicht. Ich würde wahrscheinlich sowieso aber eher zu so einer WD greifen als zu einer Transcend. Oder hier gibt es auch noch eine Crucial, was ja auch eine bekannte Marke ist.
Also, was ist
längere
denn das Qualitätsmerkmal?
Okay. Immerhin noch längere Garantie. Also die hat 3 Jahre Garantie, die anderen haben nur 2. Mhm. Eine höhere Belastbarkeit, also was die Schreibausdauer angeht. Mhm. Und naja, hier sitzt ein, wenn ich mich recht entsinne, Silicon Motion. Hier ist ein Realtek-Controller drauf mit RAM von der Micron-Tochter, von der Micron-Billig-Tochter. Und bei WD sitzt halt eine Eigenentwicklung drin. Mhm. Das heißt, die können ihre eigenen Komponenten aufeinander abstimmen. Die wissen, welches RAM sie bauen. Die wissen, RAM ist hier sowieso nicht drin, welches NAND sie bauen, welchen Flash-Controller sie bauen, SSD-Controller. Die haben es aufeinander abgestimmt. Während die hier einfach, das gilt auch für Patriot, das gilt auch für Intenso, natürlich Sachen kaufen, die sie gerade irgendwo herkriegen. Und die geben das auch einfach zu. Also Tencent zum Beispiel. Ja, bei der nächsten Version kann dieses Innenleben ganz anders aussehen, obwohl draußen das gleiche Gehäuse da ist.
Ist es dann auch die gleiche Nummer? Also kann man dann überhaupt als Käufer sagen, wenn ich jetzt genau diese kaufe, sind es immer 8 Chips oder können es dann auch mal 4 sein?
Können auch mal 4 sein oder auch nur 2.
Oder 2.
Genau, ist so das ist diese Flexibilität.
Sie würden wahrscheinlich Probleme kriegen, wenn sie sich nicht mehr an ihr Datenblatt halten.
Genau, daran also halten sie
das, sich. Was dort steht, werden sie schon einhalten müssen. Aber sie
sagen
intern
Geschwindigkeit, Schreiben, Lesen, meinetwegen auch noch IOPS, also beim Zugriff auf zufällige Adressen. Vielleicht noch Leistungsaufnahme und das war's. Das garantieren sie. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber was da drin ist, das...
Das weiß man nicht.
Weiß man nicht, ne?
Krass. Würdest du sagen, das Metallgehäuse ist in Notebooks so aus mechanischen Gründen von Vorteil?
Ach, so viel Wärme produzieren die Dinger jetzt auch nicht.
Und auch so, weiß ich nicht, verwindungssteif oder so dürfte auch keine Rolle spielen, wahrscheinlich. Wer so mit seinem Notebook umgeht,
hat
nichts Besseres verdient, wenn die Festplatte.
Eins wollte ich noch zeigen, das ist noch von der Patriot SSD, die habe ich hier schon mal aufgeknipst.
Auch so schön klein.
Und das ist auch so schön klein. Das ist nämlich, aber das hier, das ist die, das ist jetzt die 1-Terabyte-Version. Spannenderweise bei der 512er-Version, die habe ich jetzt nicht aufgemacht, sind es 4 Chips. Und hier sind es 3.
3? Wie machen die denn das?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber ich weiß es auch nicht so genau. Mit meinen Mitteln kann ich es nicht feststellen. Aber es ist schon interessant, das ist halt auch so ein bisschen vielleicht zusammengestückelt, ne? Und dazu muss man sagen, das ist die billigste Terabyte SSD, die kostete irgendwie zum Ende der Recherche 43 Euro.
Okay. Eben. Kannst du feststellen, was das für Chips sind?
Teils, ja. Also das ist QLC. Ja. Alleine schon von der Geschwindigkeit her, aber ich habe über die Chips ansonsten nichts rausgefunden.
Also auch die Kapazität von den Speicherchips kriegst du nicht raus, so ohne weiteres. Also weiß ich nicht, ein 512er und zwei 256er und dann so ein Controller.
Nee, das sind die gleichen Seriennummern drauf, also die gleichen Partnummern so rum.
Ach, krass. Aha.
Und, also ich muss dann damit rechnen, dass eine billige SSD dann schon irgendwie langsamer wird. Aber habe ich sonst irgendwelche Gefahren? Datenverlust oder so? Ist das, fallen die schneller aus? Oder?
Also das würde ich auch gerne mal von irgendwelchen Händlern wissen, wie da die Rücklaufquoten sind natürlich. Ne? Aber das kriegt man nicht raus, leider.
Und für uns macht so ein Langzeittest auch keinen Sinn, weil genau dieses Ding wird man nie wieder kaufen können.
Wir hatten ja einen Langzeittest. Ja. Natürlich nicht mit jeder SSD, die im Heft war. Aber da war ja eigentlich das Ergebnis, die haben viel länger gehalten, als beworben war. Also es war eigentlich sehr positiv für die Kunden. Und eigentlich auch eher so das Ergebnis, man braucht sich keinen Stress machen.
Das ist grundsätzlich das Ergebnis, ja. Wo wir natürlich dann, ich habe ja dann später nochmal einen Artikel über Flash-Grundlagen gemacht.
Auch in dem gleichen Heft?
Nee, das ist schon 2 Jahre her.
Ach so, okay.
Aber der Dauerlauftest, von dem Pina gerade sprach, der ist halt irgendwie 5 Jahre her, glaube ich. Ne?
Findet ihr auch bei uns schön im Archiv. Das ist eines der meistgeguckten Videos auf dem heißen YouTube-Kanal.
Und wir mussten leider feststellen, nachdem ich diesen Grundlagenartikel nochmal gemacht hatte, mit einem externen Autoren, der von Swissbit kam, der halt so eine Schweizer Firma, die im Profibereich arbeitet. Und der Typ hat wirklich echt viel Ahnung gehabt. Musste ich leider feststellen, so wie wir das damals gemacht haben mit dem Dauerlauftest, war das gar keine gute Idee. Aber es ist nicht so schlimm. Okay. So grundsätzlich stimmen die Ergebnisse. Ja.
Also das gilt natürlich sowieso. SSDs gegenüber Festplatten kann man nehmen. Irgendwie Langzeit, dass die SSDs schneller kaputt gehen als Festplatten, ist doch mittlerweile höchstens andersrum, dass die Festplatten eher kaputt gehen als die SSDs inzwischen. Ne?
Ja, da muss man ja mal vorsichtig sein. Es gibt ja diese Backblaze-Statistiken. Das ist so ein großer Cloud-Dienstleister, der irgendwie mit ich habe vergessen, 120.000, 150, 200.000 Festplatten arbeitet. Die stopfen also jeden Tag da irgendwie mal wieder ein paar neue rein. Und früher haben sie halt reingestopft, was sie irgendwo billig kriegen konnten. Auch Desktop-Platten, die dann eben auch unter die Uhr gelaufen sind. Mhm. Daraus kommt dann, oder kam dann damals der Nimbus, man kann auch Desktop-Platten genauso gut in den Server stecken. Nein, funktioniert nicht. Sie sind auch davon abgekommen. Und mittlerweile haben sie auch SSD-Statistiken. Aber nicht so viele. Und ja, die sehen auf Anhieb ein bisschen besser aus. Mhm. Also die Ausfallraten liegen da so bei unter 1% auf jeden Fall. Mhm. Auch bei Festplatten inzwischen. Mhm. Also oder knapp drüber meinetwegen noch.
Ja, was ist eine Laufzeit ungefähr?
Das ist immer so die Frage. Mhm. Ne? Okay. Also manche Festplatten laufen da tatsächlich auch schon seit 5 Jahren, mhm, diesen Racks. Haben ja auch 5 Jahre Garantie meistens, mhm, die Serverfestplatten. Und von daher können sie auch, ja, aber dürfen die auch. Aber ja, trotzdem fallen hier, gibt ja diese Badewannenkurve, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt.
Ja.
Das heißt, zum Anfang ist die Ausfallrate recht hoch, dann geht sie runter im Betrieb und zum Ende der Lebenszeit geht sie wieder hoch.
Ja.
Und das hat sich in der letzten Zeit ein bisschen verändert. Und zwar in der Gestalt, dass sie am Anfang nicht mehr so hoch ist.
Mhm. Sind die dann schon getestet? Kommen die schon?
Die kommen also teils den oberen, wirklich getestet.
Den oberen Teil, ja, haben die schon aussortiert.
Die haben den Teil schon rausgetestet, mhm, genau. Und natürlich ist vielleicht auch eine kleine Verbesserung in der Fertigungsqualität. Also was weiß ich, typisch, dass die ja auf die kalte Lötstellen hier am Anfang, okay, kommen. Und die, das ist dann eben einfach nicht mehr. Also am Anfang fallen sie jetzt anscheinend echt weniger aus. Mhm. Und, ja, was ja eigentlich nur positiv ist.
Mhm, gut. Wobei so Serverstatistiken ja nicht 1:1 übertragbar sind. Die laufen ja 24 Stunden und werden eben, also man hat übermäßig viel drin, Defekte durch lange Laufzeit und übermäßig wenig etwaige Defekte durch Ein- und Ausschalten.
Genau.
Ne? Ja. Gut. Okay, aber generell spricht sowieso ja nichts gegen SSDs. So, Niklas, hast du auch schon mal einen alten Rechner aufgerüstet?
Ich habe schon einige alte Rechner mit SATA-SSDs aufgerüstet. Das ist auch gerade so bei mir im Familienfreundeskreis, wenn es da so um die älteren Laptop-Modelle geht, ne, dann ist das, finde ich, immer wirklich so ein sehr attraktiver Aufrüstpfad und ist dann meistens so die erste Maßnahme, die so verordnet wird, ne, dass man mal guckt, okay, passt das eigentlich? Ne, dann tauschen wir einfach die alte 2,5 Zoll Festplatte durch eine SSD. Ne? Aber wie gesagt, bei den vielen moderneren Notebooks gibt es den Slot halt gar nicht mehr. Ne? Und dann ist es natürlich nicht möglich, da muss man vorher schauen. Aber ja, da kriegt man meistens dann auch ganz positive Rückmeldung, weil wenn man dann das erste Mal wirklich eine Festplatte gegen eine SSD tauscht, das ist ja schon auch ein Quantensprung. Und dann sind die Leute meistens ganz froh, wenn man nochmal so ein paar Jahre aus so einem alten Notebook rausholen kann.
Die dürfen aber auch nicht zu alt sein. Ne?
Dürfen auch nicht zu alt sein.
Mhm. Ja, Windows 11 läuft dann nicht.
Ich weiß nicht, wer sich noch an diese Asus IPCs erinnern kann. Zum Beispiel, die hatten irgendwelche Single-Core-Prozessoren und da konnte man irgendwie auch eine SSD reinstecken, aber das hat es absolut nicht gemacht, weil der Prozessor war damit völlig überfordert.
Okay, gut. Also ist nicht unbedingt ein Tipp wert, aber man sollte es versuchen. Vielleicht kriegt man leihweise so ein Ding und das, was man wieder zurückgeben kann, wenn das Notebook dann mit der SSD trotzdem Quatsch ist, braucht man andere. Es kostet auch nur 40 Euro. Kostet
auch nur 40 Euro. Also, das kann man, ich würde ein älteres Notebook, was eine Festplatte hat, immer noch mit einer SSD aufrüsten. Ja. Ja.
Ich habe es auch mal mit irgendeinem schönen Sony gemacht und das war der größte Quantensprung, den man je hatte. Ja. Von irgendwie 1 Megahertz 6502 bis jetzt. Also das Größte bei allen Rechnern, das Spürbarste, war immer Festplatte raus und SSD rein.
Das Schöne ist halt, es ist ein relativ billiges Upgrade. Mhm. Ja. Das heißt, wenn die Leute sagen, nee, ich bin im Prinzip zufrieden und vielleicht ist die Festplatte sowieso gerade kaputt gegangen, das heißt, es muss auch repariert werden, dann lohnt sich das relativ schnell, aber ich würde trotzdem, also jeder, der an dieser Stelle ist, sollte, glaube ich, auch drüber nachdenken, ob das Gerät an sich einfach noch gut ist und vielleicht ist auch, wenn mal was kaputt geht oder so, ist das der Punkt, wo man sagt, ja, eigentlich wäre auch jetzt ein schnellerer Prozessor oder so, wäre jetzt auch mal schön.
Ja. Gut, im Rahmen der Nachhaltigkeit kann man es ja nochmal versuchen. Ne? Also wenn das Ding noch 1-2 Jahre dadurch am Leben lässt, dann ist ja gut.
Ja. Ich habe meistens ganz gute Erfahrungen damit gemacht. 1-2 Mal bin ich auf die Nase gefallen, weil das so ein exotisches Format war, dass die Platte noch ein bisschen nicht ganz so hoch war. Ne? Das ist so nur ein Slim-Format oder sowas. Das ist so
eine 5 mm.
Genau, das ist mir so 1-2 Mal untergekommen. Da hat dann
Gehäuse so eine, raus, gut.
Bitte?
Einfach aus dem Gehäuse rausreißen.
Okay, darauf bin ich damals nicht gekommen, aber ja, da muss man dann aufpassen. Ne? Mhm. Passt es wirklich rein? Sollte man sich vorher informieren.
Aber das ist natürlich nochmal ein ganz guter Tipp, wenn es so eng wird. Im Notebook. Ich hatte auch immer mal wieder welche, wo dann, weiß ich nicht, irgendwie ein Eckchen da raus sein müsste einfach. Mhm. Und die einfach auseinandernehmen, das Ding, nur die Platine auf den Stecker. Genau. Ich meine, die sind ja leicht genug, damit macht man ja noch nicht mal großartig. Ja.
Das macht dann auch nichts, wenn die da ein bisschen drin rumbaumelt, muss ich die irgendwie noch fixieren. Also, oder?
Für mich ist das interessant, jetzt wie mutig Lutz die da einfach ausbaut. Und also das nehme ich auf jeden Fall von heute mit.
Also es gibt natürlich,
dass ich mir denke, so ja, könntest du auch irgendwie, wenn du mal einen Mini-PC baust oder so, und es wird ein bisschen eng, einfach Gehäuse weg.
Bei der Gelegenheit. Das hier ist so ein, ich glaube, so ein professionelles Öffne-Werkzeug. Zum Beispiel aus der von der Handybranche. Das kann man auch mal ganz gut benutzen. Das geht relativ schnell. Gitarristen haben auch immer so ein Plektrum. Am besten so ein richtig dickes, so ein, nicht so ein dünnes, sondern eher so ein Solo-Plektrum. Das drückt sich auch ganz gut da rein. Also man kann das ja, wie gesagt, einfach so hier ausziehen und dann.
Sehr schön. Schon. Okay, ganz kurz nochmal. Welche würdest du jetzt empfehlen? Du hast gesagt, am ehesten die WD.
Die ist natürlich auch am teuersten, muss man ganz klar dazu sagen. Ne?
Wie viel teurer? Ein Fünfer?
Die Terabyte-Version kostet tatsächlich über 60 Euro. Also schon ein bisschen mehr. Also die P220 hier, die
Patriot.
Und wenn man die mit der WD vergleicht, dann hat die WD 50% Aufpreis.
Okay. Mhm.
Das ist schon Unterschied. Also mir wäre es wahrscheinlich das Ganze vielleicht sogar wert. Oder, wir müssen natürlich auch mal ganz klar sagen, es gibt auch noch andere SSDs, die sind nur nicht neu.
Okay.
Wir haben jetzt SSDs getestet, die im letzten Jahr auf den Markt gekommen sind. Ich gehe mal schon davon aus, dass viele unserer Leserinnen und Zuhörer ganz andere SSDs im Rechner haben und auch eigentlich SSDs hier vermisst haben.
Im Test.
Im Test. Solche kleinen Marken wie Samsung oder so.
Aber die haben nichts Neues mehr auf den Markt gebracht.
Die haben nichts Neues auf den Markt gemacht und deswegen haben sie nicht mehr in den Test reingenommen, klar.
Gibt es die alten noch zu kaufen?
Ja, ja. Natürlich.
Und was würdest du so im Vergleich sagen? Grob? Kannst du sagen, alt, also würdest du generell von alten SSDs abraten?
Nein.
Nee, ne?
Nein.
Also, warum? Genau, getestet haben wir die ja alle, da müsst ihr halt ein bisschen recherchieren in den alten CTs und dann habt ihr vergleichbare Testergebnisse.
Ja, so sieht das aus.
Okay, cool. Gut. Vielen Dank fürs Dahin.
Gerne. CT-Uplink.
Jetzt kommt noch mal kurz Werbung.
Werbung.
Du bist auf der Suche nach einem Job in der IT-Branche und brennst darauf, Hightech für Millionen von Menschen zu schaffen? Abwechslungsreiche Aufgaben sind genau dein Ding und langweilige Routine ein rotes Tuch? Dann bist du bei AVM goldrichtig. Du kennst schon das Produkt, denn Fritz steht in fast jedem Haushalt. Und das seit über 30 Jahren. Gestalte gemeinsam mit AVM die Zukunft und entwickle Hard- und Software für Internet und Smart Home. Schau jetzt vorbei unter jobs.avm.de.
So, Niklas, du hast als Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung mitgebracht. Ihr habt im Heft ja eine lange Artikelstrecke dazu in Ausgabe 11, die gerade im Supermarkt und an den Kiosken ist. Ihr habt Zwei-Faktor-Authentifizierung vor allem gehackt. Also, ihr habt sie selber.
Wir haben sie hacken lassen, genau, da haben wir mit einem externen Autoren zusammengearbeitet, aber insgesamt ging es uns im Titel darum, die Schwachstellen auch von Zwei-Faktor-Authentifizierung aufzuzeigen, genau.
Vielleicht gucken wir noch mal kurz Zwei-Faktor-Authentifizierung, die meisten von euch werden es ja kennen. Das heißt, man loggt sich nicht nur mit einem Passwort ein, sondern sagt danach noch, ich will jetzt so eine ID, die ich jedes Mal eintippen muss oder das erste Mal, wenn ich an einem Rechner bin, und diese Zahl kriegt man dann zum Beispiel per SMS zugeschickt oder über so eine spezielle Zwei-Faktor-App zum Beispiel.
Google Authenticator. Oder?
Genau, das wäre so das Bekannteste für so ein Einmalpasswort. Genau, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ja.
Genau, was wir noch hier liegen haben, sind die YubiKeys. Mhm. Du hast ja aber auch eins. Das ist
genau, ich habe hier eins zum Beispiel am Schlüsselbund. Pina hat auch einen am Schlüsselbund.
Ich habe sogar zwei. Ich wollte einen mit USB-A und einen, dann hatte ich irgendwann USB-C-Slots und dann habe ich mir noch einen zweiten gekauft und jetzt einfach überall zwei Schlüssel angegeben.
Das sind, die sehen so aus wie USB-Sticks, also wie super dünne und kleine USB-Sticks und die muss man dann quasi reinstecken in den Rechner.
Genau, und die steckst du ein und sobald du dich dann einloggst, dann blinkt das einmal kurz auf, dann legst du einfach deinen Finger drauf. Es gibt die auch nochmal mit biometrischen Verfahren und so weiter abgesichert, dass es nochmal mit dem Fingerabdruck zusätzlich ist.
Die sind auch so ruggedized Gehäuse und bei denen, also muss man echt sagen, der eine, der USB-A, den habe ich jetzt schon viele Jahre am Schlüsselbund. Der sieht jetzt auch schon gut verkratzt aus und so. Das hat ihm aber nicht geschadet. Also
meinem auch nicht.
Das, die halten das wirklich aus. Man kann die richtig schlecht behandeln und sie tun es einfach weiter. Das ist eine richtig stabile Konstruktion.
Ja. Wie funktionieren die eigentlich am Handy? Kann man das machen?
Den USB-C kannst du reinstecken einfach.
Genau. Es gibt aber auch welche mit NFC.
Genau, also. Der hier hat, ja, okay, das ist ein Fünfer, ja. Der hat auch NFC, die kannst du dann halt hinten so an die Antenne halten.
Geht das auch bei Apples? Da ist doch der NFC nicht für alle freigeschaltet,
ich
oder?
Ich habe kein iPhone. Nee, da bin ich ehrlich gesagt auch überfragt, also mit dem iPhone.
Tut uns leid, müsst ihr selber beantworten, wissen wir nicht. Okay. ja, spannend. Welche Verfahren gibt es noch? SMS, Hardware-Keys? Genau,
es gibt SMS, so eine, es gibt so die, diese Time-Based One-Time-Passwords, ne, TOTP, wo man dann genau zum Beispiel.
Genau, über Google Authenticator Google ist das. Genau. Da gibt es also zum Beispiel, wer lieber den Microsoft Authenticator benutzt, der ist quasi, der macht exakt das Gleiche.
Mhm. Oh, jetzt. Wenn ihr das hört, wir haben hier gerade Bohren. Baustelle. Ich glaube, wir müssen mal kurz unterbrechen und schauen, wer hier im Nebenraum bohrt. Dann setzen wir gleich nochmal an. Entschuldigung. So, wir sind wieder da. Die Bauarbeiter haben mal Kaffee trinken geschickt und wir können jetzt ganz in Ruhe fertig machen. Wir waren bei den YubiKeys, die Hardware für Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die kann man auch mit Fingerabdruck auslösen. Das ist ja spannend.
Die nicht.
Diese nicht.
Ach so, diese nicht. Die haben eine Taste. Mhm. Also die, das ist so Teil des Protokolls sozusagen oder dieses Standards, dass die sozusagen irgendeine Form von physischer Interaktion erfordern. Und die Interaktion muss auch mit dem Gerät, also die kann man nicht über einen Tastendruck auslösen oder so. Mhm. Aber das ist halt die einfachste Interaktion, die irgendwie möglich ist. Ich tippe einfach auf diese Taste. Ich bin da, ich habe etwas gemacht. Mhm. Mehr sagt man eigentlich
nicht. Der zweite Faktor ist ja auch dieser Besitz.
Genau, der zweite Faktor ist das Ding, also dass ich das habe und da ist halt so ein Security-Chip drin. Also
genau, darin steckt ein Geheimnis.
Ja. Also man kann den auch selbst mit ein bisschen Aufwand nicht so ohne weiteres kopieren. Wenn man den mal kurz klaut, irgendwie kopiere und wieder zurückstecken.
Das Geheimnis ist hardwaremäßig richtig schwierig.
Genau, das Geheimnis kann aus diesem Chip nicht ausgelesen werden. Ne? Mhm. Und mit dem Geheimnis wird der private Schlüssel errechnet und der zusammen mit dem öffentlichen Schlüssel kommt dann in diesem Web-Authentifizierungsverfahren halt zum Einsatz.
Mhm. Genau. Und das bieten ja schon ganz schön viele Dienste an, dass es so geht. Ne?
Das werden immer mehr, genau. Aber ja, es lässt vielleicht schon noch zu wünschen übrig. Ne? Also es wäre schon cool, wenn es noch mehr Leute...
Also
noch mehr
aber wenn es gehackt wurde jetzt, warum?
Naja, okay, dann steigen wir mal nämlich damit an.
Eine Sache würde ich vorher noch gerne klären, genau. Ja. Nämlich, wenn ihr plant, darauf umzusteigen, also entweder SMS als Verfahren, was würdest du dazu sagen, gut oder nicht gut?
Nicht gut, aber besser als nichts. Ne? Okay. Also, ne, das ist... also wir haben auf diesen Titel ganz bewusst geschrieben, gehackt trotz Zwei-Faktor und nicht wegen Zwei-Faktor. Ne? Also das ist eine ganz wichtige Message. Jede Zwei-Faktor-Authentifizierung ist besser, als seine Online-Konten nur mit Passwort zu schützen. Ne? Das kann man erstmal so festhalten. Und auch dieser erste Faktor, das Passwort, da sollte man sich natürlich Mühe geben, für jeden Dienst nur ein eigenes Passwort, am besten einen Passwortmanager benutzen und so weiter. Das sind ja eigentlich alles alte Kamellen sozusagen. Schutz mit Zwei-Faktor ist immer besser, aber nicht alle Verfahren sind gleich sicher. Zum Beispiel SMS kann relativ, ja, gibt es mehrere Schwachstellen. Ne? Es könnte sich zum Beispiel jemand, ich könnte mich zum Beispiel gegenüber Pina jetzt als Administrator ausgeben und könnte sagen, hier, du kriegst gleich so einen Code aufs Handy, kannst du mir den nicht mal irgendwie weiterleiten. Ne? Dann könnte ich zum Beispiel mich vielleicht in ein Online-Konto von Pina einloggen. Oder aber ich könnte es mir noch ein bisschen... Ja, oder ich könnte direkt den Weg über ihren Mobilfunkprovider gehen, ne? Mir eine zweite SIM-Karte organisieren, indem ich es irgendwie so tue, als wäre ich Pina. Und genau, dadurch dann diesen Code einfach direkt abfangen. Das würde dann gar keine Interaktion mehr voraussetzen. Mhm. Das erstmal zu SMS. So Geschichten wie diese Time-Based One-Time-Passcodes, sowas wie Google Authenticator, Microsoft Authenticator, da kann man sich ja entscheiden, was man lieber benutzen möchte. Es gibt auch noch Open-Source-Varianten und so weiter. Die sind ein bisschen sicherer, aber auch die, das haben wir nämlich in dem Titel gezeigt, können gehackt werden. Also da kann man, wenn man ein bisschen cleverer Fischer ist, dann kann man diese Codes zum Beispiel abfangen, beziehungsweise Genau, kann halt Zugriff auf Session-Cookies erlangen, die dann als so eine Art Generalschlüssel fungieren und damit kann ich dann halt letztendlich an das Benutzerkonto.
Du würdest aber trotzdem sagen, auch diese Methode ist besser als Zwei-Faktor gar nicht zu benutzen.
Alle Methoden sind besser als gar kein Zwei-Faktor, aber nicht alle sind gleich resistent gegen Angriffe.
Ja. Es hat sich dann noch eine Kleinigkeit getan. Also spannend bei diesen Apps finde ich ja immer noch, was passiert, wenn einfach das eigene Handy kaputt geht. Dann ist ja der zweite Faktor weg. Davor kann man sich ja schützen. Einige von diesen Apps bieten ja die Möglichkeit, weiß ich nicht, dann dieses Geheimnis irgendwo auf dem Server zu speichern und dann hat man beliebig viele Apps oder beliebig viele Geräte, mit denen man dran geht. Aussi macht das ja, glaube ich, zum Beispiel so. Ne?
Genau, richtig. Da gibt es halt Backup-Lösungen. Man kann auch diese Codes, also einige Apps bieten an, diese Seeds zu synchronisieren. Genau, da gab es ja jetzt gerade ein bisschen an die Öffentlichkeit oder das ist gerade so ein bisschen hochgeblubbert, dass der Google Authenticator, dass der jetzt halt angeboten hat, diese Geheimnisse auch zu synchronisieren und da haben die halt ein bisschen...
Wir hätten bisher nämlich immer gesagt, nutz Authy oder eine von den anderen, weil der Google, wenn dein Handy weg ist, ist alles auch weg und deswegen hat Google jetzt nachgerüstet, dass man diese Seeds auch synchronisieren kann.
Es gab eine Umziehfunktion, die gab es glaube ich schon vorher, da konnte man einen QR-Code abscannen, aber neu war jetzt, dass sie angekündigt haben, dass man das einfach in seinen Google-Account speichert, dass also einfach dann der Kram irgendwie auf Google-Servern liegt.
Genau.
Und da haben sie halt jetzt, wollten sie loslegen, ohne das zu verschlüsseln. Und da muss man halt schon sagen, das sind ja Geheimnisse, die eigentlich persönlich sind. Also es wäre schon erwartet man eigentlich, dass es verschlüsselt wird.
Genau, das sollte Ende zu Ende verschlüsselt sein und in der aktuellen Form ist davon auf jeden Fall abzuraten. Ne? Also unser Kollege Ronald Eikenberg, der jetzt auch an dem Titel beteiligt war, der hat das auch nachgewiesen. Ne? Der hat einmal den Datenverkehr da ausgelesen und das war halt, also schwach kodiert lagen die da halt, die waren letztendlich auslesbar im Klartext und deswegen sollte man auf diese Funktion, also entweder sollte man den Opt-out nutzen sozusagen oder am besten gar nicht erst benutzen.
Genau, man kann auch mit Authy und diesen ganzen anderen Tools, wenn man bei Google selber Zwei-Faktor nutzt, muss man da ja gar nicht Google-Software für nehmen, sondern man kann auch diesen anderen nehmen. Und auch für den Microsoft Zwei-Faktor kann man einen anderen nehmen.
Genau, dieses TOTP, das ist ein offenes Verfahren. Genau. Welche App man da letztendlich für nutzt, ist dann einem selbst überlassen. Genau.
Man kann sogar, glaube ich, ich habe meine eigene WordPress-Website versucht damit zu verschlüsseln oder das Login abzusichern. Da installiert man ein Plugin und zack, fertig. Das war 30 Sekunden Arbeit, dann hat man das selber
drin. Ich habe letztens sogar eine Web-Version von diesem Protokoll als Serveranwendung aufgesetzt. Selbst das geht.
Ich benutze einen Passwortmanager und der bietet mir auch an, diese Zwei-Faktor-Seeds zu synchronisieren. Ist das ratsam?
Das ist ein Kompromiss, den man eingehen kann, würde ich sagen. Also das, ja. Also das ist eine Abwägungssache. Ne? Es ist besser, das zu benutzen, als nur sich mit einem Passwort zu identifizieren. Aber natürlich, ne, wenn dann jemand Zugriff auf meinen Passwortmanager bekommt, dann ist der zweite Faktor halt auch direkt futsch. Ne? Und das ist halt das Problem an der Sache.
Genau. Ansonsten ist man davor tatsächlich sicher. Also gerade die cloud-basierten Passwortmanager, da ist ja vor ein paar Monaten auch wieder irgendeiner explodiert und alles ist rausgeflogen. Wenn ihr da eure Passwörter drin habt, ist es nicht schlimm, wenn ihr mit zwei Faktoren gesichert seid, weil dann kommen die Passwortdiebe immer noch nicht in die Accounts rein.
Mir tut das immer so ein bisschen weh, wenn so eine Nachricht kommt, dass irgendein Passwortmanager wieder einen Fehler gemacht hat und da irgendwas gehackt wurde. Weil an sich, also für die allermeisten Nutzer ist es auf jeden Fall so, dass jede Art von Passwortmanager besser ist als das, was sie sonst machen würden. Weil da werden so viele schlechte Sachen gemacht mit irgendwie das gleiche Passwort wiederverwenden oder Passwortsysteme, die halt einfach leicht zu erraten sind und so weiter. Und das kann man sehr elegant lösen mit irgendeinem Passwortmanager. Und da ist der entscheidende Schritt ist meistens, einen zu finden, den man benutzen will. Das heißt, Usability ist eigentlich normalerweise das entscheidende Merkmal, was man einfach haben muss. Und ich würde wahrscheinlich den meisten Leuten raten, such dir einen, wo einfach die Usability gut genug ist, damit du ihn benutzen willst, weil darauf kommt es als allererstes an. Natürlich ist es so, es gab welche, die haben Schwächen gezeigt, also wo dann irgendwie das Cloud synchronisiert war und dann haben die nicht richtig auf die Daten aufgepasst und dann ist da was passiert und dann weiß man nicht so genau, haben sie jetzt daraus gelernt, ist das jetzt in Zukunft alles gefixt oder nicht? Und das ist halt sehr schade und da gibt's auch durchaus Unterschiede, aber also ich würde auf jeden Fall sagen, die Tendenz ist, als allererstes gucken, dass ich einen Passwortmanager habe, der irgendwie für mich funktioniert, den ich tatsächlich benutze, und danach vielleicht auch noch sagen, okay, vielleicht dann den besseren nehmen.
Genau, und dann kann man immer noch überlegen, hat man einen Cloud-basierten, hat man einen, den man da selber irgendwo hostet, oder muss man selber gucken, dass man die Dateien, dass er in einer verschlüsselten Datei speichert, genau. Und die muss man dann selber von Gerät zu Gerät synchronisieren. Lutz, benutzt du auch so zwei Faktor?
Ja, in einigen Fällen ja, nicht überall. Und ich benutze für diese Passwörter auch die von dir eben noch erwähnte Methode. Ne? Also eigene Datei, die liegt online, aber in einem verschlüsselten Microsoft OneDrive und ist natürlich in einer verschlüsselten Datei. Also das sollte safe sein. Ist halt ein bisschen unpraktisch manchmal, wenn man an Passwörter gerade wieder nicht einfallen.
Aber gut. Aber für dich reicht die Usability. Du hast dich dafür.
Für mich reicht das, genau.
So. Ja. Du schmeißt auch da alle Passwörter rein und sagst nicht, es ist so umständlich, heute mal nicht, so ungefähr.
Ja,
ne? Das
war also relativ konsequent, würde ich sagen, ja. Okay. Wenn man irgendeinen Dienst hat, wo man sowieso weiß, den wirst du nie wieder benutzen, dann natürlich vielleicht nicht, aber
okay.
Ja.
Okay, gut. Dann haben wir jetzt über zwei Methoden schon gesprochen. Die YubiKeys und andere Hardware-Keys, die dritte Methode. Die würdet ihr sagen, ist sicher?
Genau, die ist deutlich sicherer.
Das sicherste eigentlich.
Genau, das ist das sicherste. Und das ist auch, das haben wir auch in dem Rahmen jetzt von diesem Titel aufgezeigt, weil wir da halt so eine Art Beispiel-Hack durchführen haben lassen von einem Autor, mit dem wir zusammengearbeitet haben, Christian Dölling, Sicherheitsexperte. Und der hat mit einem Tool, das heißt Evil Jinx 2, demonstriert, wie man nämlich diese OTP-Codes zum Beispiel, ne, also dass die einen nicht effektiv schützen. Ne? Wir haben da gezeigt, dass
OTP-Codes, das sind die von diesen Authenticatoren.
Diese einmal
Codes. TOTP haben wir sie eben auch mal genannt, Einmalpasswörter. Diese sechsstelligen Dinger meistens.
Genau. Diese Dinger. Und der hat halt mit diesem Tool gezeigt, das ist halt, also vielleicht muss man kurz ein paar Sachen zu dem Tool noch sagen, das ist eine sehr raffinierte Angelegenheit. Und zwar dieses Evil Jinx 2, wenn man das halt auf seinem Server installiert, dann fungiert das als ein Reverse-Proxy zu einer legitimen Zielseite. Ne? Also zum Beispiel, wir haben in dem Artikel das so gemacht, dass der Evil Jinx halt github.com durchgereicht hat. Ne? Das heißt, der Angriff war jetzt auf einen fiktiven Entwickler, und der seinen Account mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt hatte, mit so einer OTP.
Sein GitHub-Account.
Genau, sein GitHub-Account. Und jetzt musste sozusagen unser fiktiver Fischer eben nur noch halt dieses Evil Jinx unterjubeln halt, ne? Diese Phishing-Seite, die halt unter einer eigenen Domain läuft, also nicht unter der Original-Domain github.com, sondern unter einer, die ihm gehörte. Aber es war sozusagen, es konnte sich jetzt für den Entwickler, hat es nicht anders ausgesehen oder sich anders bedient als die legitime Zielseite. Ne? Und das ist halt eine sehr raffinierte Sache, weil halt auch zum Beispiel das Evil Jinx, das besorgt sich dann so Let's Encrypt-Zertifikate. Ne? Das heißt, ich bekomme auch oben im Browser in der Adressleiste dieses kleine grüne Schloss angezeigt. Ich wähne mich halt in Sicherheit. Und der Zwei-Faktor-Code schützt mich aber jetzt in der Form gar nicht, weil das Evil Jinx in der Mitte sitzt zwischen dem Browser des Opfers, der legitimen Zielseite github.com als Man in the Middle oder Adversary in the Middle und den ganzen Datenverkehr mitliest. Mhm. Ne? Auch wenn es für das Opfer so aussieht, als wäre das komplett transportverschlüsselt. Und was da der entscheidende Punkt ist, dass halt diese Cookies gestohlen werden. Ne? Also kleine Datenpakete, die mein Browser sonst abspeichert, wenn ich mich bei github.com einlogge. Und sobald die jetzt in dem Besitz des Hackers sind, kann er halt damit Zugriff auf den Account von dem Beispiel
das heißt,
Entwickler bekommen.
Das hat dann im Endeffekt gar nicht wirklich etwas mit dem Code gemacht, also mit den sechs Ziffern, die ich eingegeben habe, sondern die sind einfach weitergereicht worden an GitHub und GitHub schickt dann dieses Session-Cookie zurück und dieses Session-Cookie ist dann sozusagen
der Generalschlüssel,
um an alles ranzukommen.
Und das kann der Server sich einfach merken und für GitHub sieht es so aus, als wäre da ein ganz normal eingeloggter User, der jetzt halt zwei Monate online bleibt.
Das geht auch mit einem Security-Key,
Das
oder?
Geht nicht mit so einem Security-Key, weil der Clou an dem FIDO2 Verfahren oder an dem WebAuthn-Verfahren ist halt, dass die Domain da Teil des Authentifizierungsprozesses ist, ne? Weil dieser private Schlüssel, der wird ja zum einen mit dem Geheimnis, was in dem Kryptochip drinsteckt und der Domain, also das ist alles, wird alles mit einbezogen in die Generierung dieser Keys und deswegen würde das nämlich in dem Fall nicht funktionieren.
Weil der angegriffene sozusagen eine falsche GitHub-Punkt, weiß ich nicht, blöd genau, oder.
Richtig, da würde der YubiKey dann sozusagen meckern und sagen, nee, Moment mal, das ist ja gar nicht die Seite, auf die du eigentlich möchtest.
Also
ja.
die Authentifizierung klappt dann quasi nicht. Also ich kann nicht dann, das Login mit dem zweiten Faktor wird nicht funktionieren, wenn es da noch so ein Man-in-the-Middle-Proxy gibt.
Genau.
Und deswegen gibt es halt nie ein Session-Cookie, weil das Session-Cookie würde ja normalerweise schon den Weg nehmen, aber.
Genau. Deswegen würden wir halt auch sagen, das ist halt die sicherste Methode zur Zwei-Faktor-Authentifizierung. Sie ist aber auch nicht perfekt. Also es gibt auch noch andere Methoden, mit denen sich ein Hacker jetzt Zugriff verschaffen kann auf das Konto, das mit auch so einem YubiKey geschützt ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mir einen Trojaner auf mein System hole, indem ich einen infizierten Dateieinhang von einer E-Mail öffne, ne, dann kann der natürlich auch das Session-Cookie irgendwie stehlen, dem Hacker zuspielen. Dann hätten wir das, ne, das wäre dasselbe Prinzip. Genau, und dann hätte er auch Zugriff auf den Account, der damit geschützt ist. Bloß in dem Fall hat jetzt der YubiKey sozusagen, war gar nicht in die Authentifizierung involviert, ne, sondern das Session-Cookie wurde halt anderweitig abgegriffen.
Kann man sich davor schützen?
Bitte? Also,
kann man sich davor schützen, dass das Session-Cookie abgegriffen wird? Kann man irgendwas so einstellen, dass die gar nicht abgespeichert werden?
Keine Viren und Trojaner zulassen?
Genau, da kommen wir tatsächlich wieder so ein bisschen zurück auf so die Security-Basics. Ne? Also wirklich auf einem Windows-System zum Beispiel einen Virenscanner mit aktuellen Virensignaturen am Laufen haben.
Ganz kurz, reicht der Microsoft-Scanner oder muss man eine Fremdfirma installieren?
Also in den meisten Fällen, wenn man sich jetzt nicht in den dunkelsten Ecken des Internets rumtreibt, dann reicht dieser Defender, wenn er aktuell ist, eigentlich aus. Genau.
Der hält sich automatisch aktuell.
Genau, der hält sich automatisch aktuell. Das reicht eigentlich. Dazu kommt natürlich eine gesunde Skepsis gegenüber so E-Mail-Anhängen, ne? Dass man da halt einfach aufpasst. Und natürlich immer aufpassen, ne? Dass man nicht auf so eine Phishing-Domain halt gerät. Ne? Da kann auch zum Beispiel diese automatische Ausfüllen-Funktion vom Passwortmanager helfen, weil der ja auch nur mein Passwort einträgt bei einer Seite, die er in seinem Passwort-Tresor abgelegt hat. Ne? Also wenn ich benutze zum Beispiel den Bitwarden-Passwortmanager, wenn ich jetzt auf github.com wäre, dann würde ich sagen, hier kannst du bitte jetzt mein Passwort halt eintragen, sobald ich meinen Tresor entsperrt habe. Und wenn ich jetzt aber auf github mit einer 1 geschrieben.com oder so wäre, ne? Also so simpel sind diese Domains meistens nicht, aber nur mal als Beispiel, dann würde der halt auch meckern und sagen, nee, das ist hier gar nicht die Seite, auf die du eigentlich möchtest.
Okay, das heißt, Zwei-Faktor-Sicherung schützt nicht unbedingt vor Phishing. Da kann man immer noch drauf reinfallen.
Genau, da haben die Fischer auf jeden Fall aufgerüstet, eben mit solchen Tools wie zum Beispiel Evil Jinx. Und was auch noch ein Ding ist, ist halt, dass das war jetzt hier so ein Beispielangriff auf so einen Entwickler, ganz gezielt und so, aber viele Hacker nutzen das zum Beispiel auch als so Phishing-as-a-Service-Angebot. Ne? Also es gibt da einfach so Gruppen im Internet, die bieten das halt voll automatisiert an, die lassen sich dann in Bitcoins bezahlen oder so und genau, bieten das halt einfach wirklich als Dienstleistung an und greifen da nicht eine Person gezielt an, sondern werfen halt wirklich das große Netz aus. Eine andere Methode, wo Zwei-Faktor-Authentifizierung auch nicht unbedingt schützt, ist die sogenannte MFA-Fatigue oder sozusagen die Multifaktor-Authentifizierungsmüdigkeit. Ne? Das heißt, wenn zum Beispiel, vielleicht kennt ihr das auch bei so Apps, wenn man sich jetzt bei Google einloggt von einem neuen Gerät, dann kriegt man auch auf sein Handy, hier, warst du das gerade? Kannst du bitte bestätigen? Ja, nein. Und da gibt's halt das sogenannte Prompt-Bombing. Das heißt, der Angreifer hat vielleicht schon mein Passwort erbeutet und schickt das immer wieder ab und mein Handy hat schon 20 Benachrichtigungen und irgendwann bin ich vielleicht einfach so genervt, dass ich einfach zustimme. Ne? Also da gab es zum Beispiel die Fälle, dass die Microsoft Cloud, die Azure Cloud, da gab es halt eine Methode zur Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo man einfach einen Anruf entgegennehmen musste. Ne? Und klar, wenn mein Telefon irgendwie nachts um 3 klingelt, ich bin irgendwie im Halbschlaf, was ist irgendwie los? Ich gehe vielleicht aus Versehen ran oder bin einfach unaufmerksam. Zack, ist die Anfrage autorisiert.
Ja. Wir merken das immer, wir nutzen auf sämtlichen Handys, die wir gerade testen, das gleiche Ressort-Test, den gleichen Ressort-Test-Account. Und wenn die Kollegen gerade mal anfangen, 15 neue Handys zu aktualisieren, himmeln dann im Sekundenabstand die 3, die ich zu Hause liegen habe und die auch mit diesem
genau.
Account. Natürlich sage ich mal, ja.
Nein, richtig. War ich nicht. Aber lass mich in Ruhe. Ja,
ja. Ne, normalerweise würdest du dann wahrscheinlich nicht jetzt jedes Mal deinen Kollegen anrufen und sagen, hier, steckst du jetzt wirklich gerade dahinter, sondern dann legt man es halt ab. Ne?
Ja, weil dann ein Kollege mit der Bahn kommt und wenn dann die Bahnverbindung, der macht dann auch jedes Handy, aktiviert der dreimal, bevor es funktioniert hat.
Also. Das Interessante ist, also beim Google-Account kann ich ja ein Android-Gerät dazu bringen, dass es mir die Frage stellt, ob ich das gerade bin, die sich da einloggt. Und das ist an sich eine relativ sichere Methode, weil das eigentlich das TPM im Handy benutzt und den Fingerabdruckscanner. Also ich muss es halt entsperren, damit ich da ja klicken kann. Und das heißt, ich würde sagen, das ist normalerweise die zweitsicherste Methode, also direkt hinterm Security Key.
Ja.
Aber ich glaube, es ist halt, wenn da viele Benachrichtigungen kommen, ist halt ist besonders leicht, dann da zu sagen, ja, geh einfach nur
weg. Ja, lass mich in Ruhe jetzt. Ja, wir werden halt täglich bombardiert mit 1000 Notifications auf unseren Smartphones und da rutscht halt mal so eine Anfrage vielleicht einfach durch.
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt,
vielleicht,
da wachsam bleiben.
Zur Klarheit aber nochmal. Es sind vor allem neben den Methoden, die wir gesagt haben, gibt es ja noch proprietäre Methoden. Mhm. Das machen vor allem Google und Microsoft. Also genau. Die haben, da müssen wir jetzt ein bisschen das auseinanderklamüsern, die haben jeweils beide eine App im Angebot, die eine ganz normale TOTP-App ist, wie alle anderen auch. Und sie haben zusätzlich noch ihr eigenes proprietäres Verfahren, wo dann wirklich was aufgeht und exakt dann auch nur für den Google- oder den Microsoft-Account funktioniert. Und Apple hat das auch, glaube ich.
Es gibt diverse Dienste, die das so anbieten. Ne? Steam zum Beispiel auch. Jedes Mal, wenn man sich da von einem neuen Gerät einloggt, ne, dann muss ich das auch nochmal extra bestätigen auf einem schon bekannten Gerät. Genau, diese
Standardsache ist auch TAN-Apps von Banken.
Ja.
Die dann irgendwie separat, also das ist nochmal eine weitere App neben der normalen Banking-App und dann generiert diese App eine TAN und da würde ich sagen, ist auch ein vergleichsweise sicheres Verfahren eigentlich und oft ist es halt das Einzige, was die Bank anbietet und da kann man dann eigentlich nur dazu raten, ja, einfach aktivieren und halt so nutzen, wie die Bank das will. Also die haben sich das schon überlegt.
Das Problem an diesen proprietären Verfahren, die halt dann in die Apps eingebacken sind, ist halt, dass ich gar nicht nachvollziehen kann, was die eigentlich benutzen und ob das meinen Sicherheitsanforderungen halt genügt. Ne? Ja. Das ist halt der Nachteil gegenüber so einem offenen Standard wie jetzt FIDO 2. Genau.
Gut, die Banken werden es dir nicht verraten, wie sie arbeiten.
Die werden es mir wahrscheinlich nicht verraten, nee.
Also bei den Banken ist es schon ein bisschen komisch. Also die begrenzen zum Beispiel auf die Passwortlänge. Also eins der kürzesten Passwörter, die ich verwende, ist bei meiner Bank.
Welche
weil sie
Bank
das unbedingt. Ich bin bei der DKB. Die erlauben nur fünf Zeichen Passwörter.
Ja. Fünf,
ja. Also das ist schon irgendwie, das ist krass kurz.
Mhm. Das ist nochmal eine ganz andere Baustelle auf jeden
man,
Fall.
Man kann da, also es muss keine PIN sein, also es können auch Buchstaben und so sein, nicht nur Ziffern. Das ist ein bisschen mehr, aber eigentlich würde ich das sonst nirgends verwenden. Das für den Login dann und dann ist da zwangsläufig noch so ein zweiter Faktor dabei. Aber eigentlich, also mir wäre es eigentlich recht, die DKB würde mir erlauben, so einen Schlüssel zu benutzen, weil ich die ja habe. Genau. Und ich komme mir immer so ein bisschen komisch vor, dass mein GitHub-Account, wo ich eigentlich nur öffentliche Repos habe und so, wo ich dann denke, ja klar, wäre jetzt schon blöd, wenn da jetzt irgendwie jemand Malware in das CT-Projekt injecten könnte oder so.
Würde dann ja sehr schnell potenziell viele Leute betreffen.
Aber also zunächst mal ist die Angst natürlich einfach beim Geld erstmal größer und das ist ein bisschen schade halt, dass die Banken da auch immer so ihre eigenen Verfahren priorisieren.
Da werden wir auch mal unserem Kollegen Bescheid sagen, dem Markus Mons, der so viele Banken immer testet und die ganzen Zugänge, dass er da einfach mal einen schönen Test von macht und dann wechseln wir alle einfach das Konto zu irgendeiner Bank, wo man mit dem FIDO 2 sich authentifizieren kann. Das finde ich ganz schön. Also trotz der ganzen Angriffe würdest du dazu raten, zwei Faktoren
unbedingt
immer aktivieren, wenn es geht.
Unbedingt. Immer das sicherste Verfahren, was mir zur Verfügung steht. Ne? Wenn das SMS ist, dann ist es halt so. Besser als nichts. Genau, FIDO 2 schützt auch gegen Phishing, ist aber halt auch, kann halt auch angegriffen werden oder kann auch umgangen werden, wenn mir halt diese Cookies auf anderen Wegen geklaut werden. Ne? Zum Beispiel, indem ich halt ein infiziertes System benutze.
Ja. Generell ist es doch auch sinnvoll, immer darauf zu achten, dass sein eigener zweiter Faktor auch mal kaputt oder geklaut oder also
man sollte zwei Keys haben. Oft gibt es so Backup-Codes, die man ausdruckt und oder dann das in den Tresor legt oder so und solche Sachen.
Ja.
Sollte man machen, weil es kann halt sein, dass zum Beispiel dann der Google Authenticator weg ist, weil das Handy halt kaputt gegangen ist oder so.
Genau.
Und dann kommt man nicht mehr ran. Und da ist natürlich ist das eine Gefahr, dass jemand irgendwie an diese Backup-Codes kommt, weil damit kriegst du den Account ja auch auf. Aber in der Praxis, würde ich sagen, ist oft die größere Gefahr, dass man einfach sich selber ausgesperrt hat. Ja. Und wenn man das irgendwo hinlegt, also da müsste ja jemand einbrechen. Ja.
Also das,
so.
Ist,
also das ist in der Praxis, ja, kommt das einfach nicht, genau, so oft vor. Einen
physischen Zugriff und damit fallen halt, ja, schon, fällt der Großteil aller Angriffsszenarien eigentlich raus.
Man kann sich bei dem Ausdruck ja nur abschneiden, wie man da eigentlich heißt und bei welchem Konto das war. Und dann hat man da 10 Zettel, die muss man selber, ja, dran denken.
Genau, also wie gesagt, alles mit 2-Faktor verrammeln, aber sich wirklich einen Backup-Plan, ja, einfach machen. Ne? Am besten mehrere Sicherheitsschlüssel mit einem Konto zum Beispiel verknüpfen, damit man dann nochmal einen irgendwie immer in der Schublade, mhm, zu Hause liegen hat, wenn der andere am Schlüsselbund ist und mal verloren geht. Genau, das haben wir aber auch zum Beispiel im letzten Titel zur 2-Faktor-Authentifizierung letztes Jahr, haben wir da auch einen Plan gemacht oder einen Plan vorgestellt, den man sich halt, genau, wo man sich dran orientieren kann, wie man das machen kann.
Oh ja, sucht euch das raus, genau. Und was, glaube ich, auch noch ganz gut funktioniert, wenn ihr einen 2-Faktor habt und es ist nur SMS, schaut einfach nochmal rein. Vielleicht hat der Anbieter ja nachgerüstet und hat, mhm, jetzt neue Sachen, neue 2-Faktor-Techniken noch nachgerüstet. Okay, cool. Vielen Dank.
CT Uplink.
Jetzt kommt erst nochmal kurz Werbung.
Werbung.
Du bist auf der Suche nach einem Job in der IT-Branche und brennst darauf, Hightech für Millionen von Menschen zu schaffen? Abwechslungsreiche Aufgaben sind genau dein Ding und langweilige Routine ein rotes Tuch? Dann bist du bei AVM goldrichtig. Du kennst schon das Produkt, denn Fritz steht in fast jedem Haushalt. Und das seit über 30 Jahren. Gestalte gemeinsam mit AVM die Zukunft und entwickle Hard- und Software für Internet und Smart Home. Schau jetzt vorbei unter jobs.avm.de.
So, Pina, dein Thema heute. KI.
Ja, und? Also das Thema wäre, ist es okay, KI-Tools eigentlich zu benutzen? Also ich habe ja die Möglichkeit, mit halt vor allem den Sprachmodellen, aber auch Bildgeneratoren und so. Und es gibt auch inzwischen eine ganze Menge Startups, die irgendwie so Mischdinge anbieten, wo ich also Verschiedenes, was relativ neu ist, benutzen kann. Und da ist es ja schon so, dass ich zum Teil zumindest in der Lage bin, menschliche Arbeit quasi zu ersetzen. Also wo ich sonst vielleicht jemanden beauftragt hätte, zum Beispiel einen Illustrator beauftragt hätte oder so. Und da ist halt jetzt so ein gesellschaftlicher Wandel eigentlich im Gange, das, wo wir uns jetzt überlegen müssen, wo führt das hin und wollen wir das haben, dass KI halt da Aufgaben übernimmt, die eigentlich eher so Kopfarbeit waren. Also in Englisch wäre es dann so die White-Collar-Jobs, die ersetzt werden. Ja, wir kennen das von der Produktion, dass das so die Blue-Collar-Jobs, also so die Leute am Band, die wurden immer mehr durch Roboter ersetzt und so. Da haben wir uns inzwischen schon dran gewöhnt. Hat ja auch gesellschaftliche Probleme schon ausgelöst. Und jetzt ist halt irgendwie neu, dass so ein Effekt halt auch passiert bei den Leuten, die eigentlich so Büroarbeit gemacht haben, die am Schreibtisch gearbeitet haben.
Mhm. Gerade wir als Journalisten überlegen natürlich auch viel hin und her. Wie wertvoll sind unsere Texte eigentlich noch oder unsere Videos, wo wir hier in schöner Runde sitzen? Wir hoffen mal, dass der CT-Uplink noch nicht so schnell von also Deepfakes ersetzt werden kann.
Für den Journalismus ist das ist zum Beispiel eine relativ entscheidende Frage. Es ist im Moment ja eine total naheliegende Idee eigentlich, zu sagen, ich habe irgendwie ein Programm, so ein Crawler, der greift quasi die Inhalte von Newsseiten ab, kann ganz viele automatisiert abgreifen, ist also super schnell, kippt einfach diese Texte in ein Sprachmodell und sagt dem Sprachmodell, mach mir eine Meldung, eine Newsmeldung über dieses Thema. Und dann fällt da eine Newsmeldung raus, die kann ich auf eine Webseite packen, Werbung dazu. Und dann habe ich, ohne dass irgendein Mensch irgendwie einen Finger krumm machen musste, habe ich eine Newsmeldung. Und diese Newsmeldung wird ja, die sind ja inzwischen schon recht gut, die Sprachmodelle. Also die wird in 90% der Fälle oder so, wird die wahrscheinlich sogar ganz gut sein. Also das sind Infos drin, das können Menschen lesen, das ist in wahrscheinlich relativ fehlerfreier Sprache geschrieben und es ist auch ein neuer Text. Es ist nicht der gleiche Text, es ist kein Urheberrecht drauf oder so, es ist nicht illegal, das zu machen, aber es gibt keine Faktenprüfung. Mhm. Das heißt, es könnte sein, dass das Sprachmodell da irgendwas dazu erfunden hat und das einfach nicht so stimmt.
Dass er also nicht nur die Formulierung ändert, sondern auch mal so ein paar Zahlen verdreht.
Genau.
Oder die Ironie nicht erkennt oder sowas.
Also das sind ja so Diskussionen, die dann irgendwie so auf dem CT-Flur geführt werden, wo wir uns dann manchmal aufregen, so ja, hier hast du das und das gesehen und das und das Konkurrenzmedium hat das total falsch dargestellt und so und wir ärgern uns dann. Aber im Grunde genommen ist das ja was, also das gibt's ja immer mehr und bisher gab's ja kein System dagegen. Es war ja nicht verboten, dass irgendjemand einfach schlechten Journalismus macht. Ja. Sondern man hat irgendwie darauf vertraut, dass es so einen marktwirtschaftlichen Prozess gibt. Also die Leute, die irgendwie schlechten Journalismus gemacht haben, einfach nicht erfolgreich sind, weil einfach die Konsumenten schlau genug sind, um zu sagen, ah, da gibt's immer nur Scheiß. Diese Webseite besuche ich jetzt nicht mehr oder so.
Aber das wird ja auch weiterhin so sein. Ich meine, so passiert es teilweise jetzt ja auch. Es gibt ja zum Beispiel die Nachrichtenagentur dpa, das werdet ihr auch oft schon gelesen haben. Wenn dpa irgendwas raushaut, hat man das sofort in 20-facher Ausführung sowieso schon im Web stehen, wo die Leute, also wo die verschiedenen Nachrichtenmagazine wie auch, Heise Online macht das auch, sich quasi die Nachricht nimmt, vielleicht die Überschrift anpasst und so die ersten ein, zwei Absätze ein bisschen kürzt oder umformuliert und zack, hat man dann auch ruckzuck 40 mal die gleiche Nachricht.
Wobei da ist ja eine Zentralisierung dabei. Und zum Beispiel, wenn auf Heise Online eine dpa-Meldung erscheint, dann ist das halt so, dass da gibt es halt einen Vertrag zwischen Heise Online und dpa, dass man also diesen Text benutzen darf. Aber es ist ja schon so, dass dann auch im Newsroom von Heise Online jemand drauf geguckt hat und sagt, ist das Quatsch und so. Also da ist immer so eine menschliche Prüfung einfach dabei. Mhm. Und damit, also wir treiben halt schon Aufwand für die Richtigkeit. Ne? Das ist uns halt wichtig. Und dadurch, dass halt weniger menschliche Arbeit reinfließt, senkt sich die Hürde ab für jemanden, der halt eventuell dann sagt, naja, ich kann es ja mal probieren. Ich habe jetzt irgendwie meinen Bot programmiert und der Bot macht das jetzt einfach und ich versuche jetzt irgendwie schnelles Geld damit zu machen. Mhm.
Und ein wichtiger Unterschied ist ja, so eine reine Nachrichtenseite, die nur von den Agenturen was postet, die braucht ja trotzdem noch echte Menschen, die Geld kosten. Und so eine Nachrichtenseite, die dann KI-umgebastelte Texte postet, die muss man ja eigentlich nur einmal aufsetzen. Das heißt, allein schon diese Frage,
nur einen Admin.
Genau, ob dieses Quatsch, also dieses inhaltlich, ich sag mal ruhig, wertlose Konzept aufgeht, sind dann ja ganz andere Zahlen. Bei dem einen muss man immerhin noch, weiß ich nicht, 5, 6 Leute die den Gehältern zahlen und bei dem anderen nicht.
Genau, also die Hürde für eine Art von Journalismus, die eigentlich keiner will, die sinkt. Ja. Und ich habe halt, also das ist jetzt sozusagen unser Bereich, das betrifft uns, deswegen ist das irgendwie, bei uns kochen da die Emotionen hoch, aber zum Beispiel bei Grafikern ist das natürlich dann das Gleiche bei Bildgeneratoren. Dass die halt auch sagen, so keine Ahnung, ich habe irgendwie Einnahmen halt gehabt, weil ich Stockfotos gemacht habe und weil ich irgendwie so Standarddinge illustriert habe, die zum Beispiel auf so Plattformen geladen habe, wo ich dann halt hin und wieder kauft dann jemand so eine Lizenz für so ein Bild. Und das ist ja auch was, lässt sich im Prinzip komplett automatisieren. Also es kann auch wieder jemand einen Bot bauen, der irgendwie so scraped, was sind irgendwie auf so Plattformen häufig gesuchte Begriffe und diese Begriffe einfach in einen Bildgenerator reinkippt und dann wieder die Plattform befüllt mit Bildern, die dann vielleicht auch gar keine Angabe haben, dass das von einem Bildgenerator stammt. Und im Moment ist es so, dass man das hin und wieder noch erkennen kann. Aber die werden zum Teil so gut, dass es schwierig wird zu erkennen, was sind generierte Bilder.
Ja. Ich frage mich manchmal so ein bisschen, wo der Unterschied ist, sozusagen. Also es ist ja nicht so, als würde vor der KI alles stimmen, was im Internet steht. Und alles, was von Menschen gemacht ist, unbedingt und alles, was Nachrichtenagenturen oder irgendwelche angeblichen Newsseiten reinschreiben, menschlich kontrolliert ist. Und wenn jetzt eine KI kommt und macht das einfach nur schneller und billiger, hat das ja für den Konsumenten, welche Änderung hat das für den Konsumenten? Das ist doch quasi nur eine Seite mehr, wo er möglicherweise selber sich, also wo der Konsument selber erstmal ein Vertrauen entwickeln muss, ob das da stimmt oder nicht. So, ich meine, wie lest ihr? Schreibt es uns in die Kommentare.
Genau, also das ist auf jeden Fall ein Diskussionsthema und das würde uns voll interessieren, ja. Wie ihr damit umgeht. Mhm. Also in meinen Augen ist halt einfach es ist wichtig, wie schwierig das ist, also wie viel das dann kostet. Und was ich halt bedenklich finde, ist, im Prinzip wird immer mehr Verantwortung auf den Konsumenten abgegeben. Also jeder muss in der Lage sein, im Prinzip wie ein Profi-Journalist Quellenprüfungen machen zu können, was irgendwie auch ein Skill ist. Also das ist ja was, das haben wir irgendwie im Volo-Kurs gelernt und so. Mhm. Und das ist etwas, was in Zukunft irgendwie jeder können muss, weil es halt wahrscheinlich immer mehr Quellen geben wird, wo Quatsch steht. Und das ist halt je nach Thema, ist das richtig schwierig, das einzuschätzen.
Aber also mir
geht das regelmäßig so, dass ich sage so, okay, ich glaube, ich muss mir jetzt echt ein paar Tage Zeit nehmen, bis ich endlich rausgefunden habe, ob die oder jene Information, die bei mir gelandet ist, ob die halt wirklich stimmt, ob da was dahinter ist.
Wie macht ihr das? Also, ihr macht doch, ich meine, ihr habt es gelernt, wir können alle Quellen checken. Macht ihr das jetzt bei jeder Nachricht, die ihr auf Zeit, Spiegel, Stern?
Ja, es gibt Medien, nur auf die verlässt man sich aus Erfahrung.
Ja.
Ne? Das ist schon mal ganz klar. Mhm. Und bei unbekannten Medien ist man halt sehr vorsichtig.
Hoffentlich.
Ja doch, würde ich sagen. Also das ist ja irgendwie, mein Gott, wir machen das alle jetzt nicht erst seit gestern und ist ja schon so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen.
Würdet ihr aber aus Konsumentensicht sehen, dass durch KI geschriebene Texte da eine neue Art von Problem für euch als Konsument, als Leser entsteht?
Wenn du es nicht weißt, dann sowieso nicht. Mhm. Und ansonsten hast du das, ich glaube, wenn du eine Seite liest oder permanent liest, die permanent irgendwie nur KI-generierte Texte hat, dann wirst du ja irgendwann merken, aufgrund deiner Erfahrung, ob das einigermaßen passen kann, was die da schreibt. Und wenn nicht, dann wirst du dann wieder weggehen. Ohne irgendwem Bescheid zu sagen, natürlich. Das heißt, diese Seite wird weiterhin da sein und da wird der Nächste drauf kommen und so weiter und so fort.
Dann wäre der Unterschied nur, dass mehr solcher Seiten existieren können, genau, weil sie billiger herzustellen sind.
Also ich sehe halt eine Gefahr darin, Menschen neigen dazu, dass wenn eine Information an mehreren, also wenn sie ihnen irgendwie in verschiedenen Kontexten begegnet sind, und dann neigen sie dazu, das irgendwann zu glauben. Und das, also so ein Beispiel ist zum Beispiel dieses, angeblich würde man im Jahr 7 Spinnen im Schlaf einatmen oder so. Und soweit ich weiß, ist das irgendwie, stammt das, glaube ich, von der Psychologie-Vorlesung, wo dass irgendwie eine Professorin war, die dann das als Beispiel benutzt hat mit, ich kann euch irgendwie Quatsch erzählen. Und das ist aber, weil es irgendwie gerade so plausibel genug ist, dass man das glauben könnte das hier irgendwie die Runde machen. Und dann haben wohl die Studenten aus der Vorlesung haben das so ein bisschen rumerzählt, um auszuprobieren, ob das wirklich stimmt. Und anscheinend hat das irgendwie seinen Weg rund um die Welt gefunden und deswegen ist es jetzt, jeder weiß das irgendwie, dass man Spinnen verschlucken würde. Und es stimmt wohl nicht. Also keine Sorge im Schlaf.
Höchstens 3 bis 4.
Vielleicht ist es auch nur die genaue Anzahl. Nee, aber das ist halt so ein Beispiel für, ne? Also wir wissen jetzt zum Beispiel diesen Punkt, das wissen wir alle nicht, aber wir haben das alle schon mal gehört und deswegen sagen wir alle, oh ja, das könnte ja doch sein. Und das ist halt so ein bisschen die Gefahr, wenn dann sozusagen die KIs voneinander abschreiben und dann steht plötzlich irgendein Quatsch an 5 Stellen. Dann kann es natürlich sein, dass Leute, die eigentlich sonst auch gar nicht so schlecht darin sind, Quellenprüfungen zu machen, fallen dann irgendwie da drauf rein, weil sie einfach sagen, ja, das ist jetzt irgendwie schon so oft aufgeploppt. Und ich habe halt nicht wirklich gesagt, so, ich muss mich das voll fragen, sondern ich habe halt irgendwie in meinem Alltag ist es so am Rande gewesen, war nicht wirklich der Fokus meiner Aufmerksamkeit und dann, keine Ahnung, kommt bei einer Party das Gespräch drauf und das ist das erste Mal, dass ich mich so richtig mit dem Thema beschäftige. Aber irgendwie habe ich ja doch im Kopf so, das habe ich schon ein paar Mal gesehen, das stimmt bestimmt.
Ja, und der Effekt tritt dann natürlich vor allem auf, wenn die Suchmaschinen selber anfangen, KI-generierte Antworten zu geben. Das haben Google und Microsoft ja vielleicht vor. Das heißt, wenn man bei Google irgendwas eintippt, ne, bis jetzt ist man gewöhnt, mein Gott, ja, der erste Treffer ist Wikipedia, wird schon ungefähr stimmen, was da drin steht. Aber dann ist der erste Treffer eben das, was Google sich da per KI zusammengesponnen hat. Und die zweite, dritte, vierte Treffer sind vielleicht diese KI-generierten Newsseiten, von denen Google diese Falschinformationen sich zusammengesucht hat.
Also ich gehe sehr davon aus, dass das beim KI-basierten Suchen schon so ein bisschen in die Richtung gehen wird, wie, also wo man den Ansatz beim Bingbot schon sieht, der ja im Grunde genommen KI-mäßig Keywords extrahiert, die dann in die traditionelle Suche kippt, dann die Suchergebnisse nimmt, die quasi dem Bot wieder zu lesen gibt und dann schreibt der da drüber.
Eine kleine Zusammenfassung.
So eine Art Zusammenfassung. Mhm. Und das Schöne dabei ist, dadurch, dass er ja weiß, was er da zusammenfasst, gibt es die Möglichkeit, eine Quellenangabe zu machen. Das heißt, es ist nicht einfach nur, wie wenn ich ChatGPT danach frage, wie hoch der Eiffelturm ist oder so, was ja, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel dieses Beispiel funktioniert, dass ich da eine korrekte Zahl kriege. Aber das weiß ich ja nie. Aber so könnte ich halt zumindest sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie so einen Schnipsel vom Bingbot und da ist eine Quellenangabe dabei, ich klicke da drauf und kann dann zum Beispiel nochmal überprüfen, ob eine Zahl, die in dieser Antwort drin stand, in der Quelle auch wirklich drin steht. Also so dieser Failure Case, sozusagen der Bingbot hat es nicht hingekriegt, die Zahl korrekt wiederzugeben, den könnte man relativ leicht noch rausfinden. Aber was ich halt nicht rausfinden kann, ist, wenn das einfach ein Suchergebnis war, wo von vornherein Quatsch drin stand, ja, dann zitiert er halt einfach eine schlechte Quelle. Mhm. Und hat ja dann in dem Moment auch eigentlich nichts falsch gemacht.
Genau, weil er selber keinen Quellencheck durchführen kann, im Endeffekt.
Ja, das ist ja so ein bisschen, wie wenn ich so einen Praktikanten hätte, der für mich googelt. also wäre ja vorstellbar. Und dann könnte ich ja sagen, so, ja, okay, ich mag einfach tippen nicht. Ich diktiere dem immer, was er eingeben sollte. So, ja, okay, ich denke, eigentlich meinst du das, gibt es dann ein und dann erzählt er mir, was er gelesen hat.
Das wird schon kritisch. Also gerade wenn das dann immer mehr wird und sich dadurch so verstärkt, dass es so gegenseitig, also dass die KI dann auch nur noch KI-generierte Texte hat. Aber wie kriegt man das besser hin? Genau, ihr sagt, wir müssen den Quellen vertrauen, sowohl wir als Konsumenten. Logisch. Und das heißt, so eine KI-Suchmaschine, dann dürfte Bing halt nicht überall rumcrawlen, sondern irgendwer bei Bing müsste sagen, du guckst jetzt nur noch bei Heise. Zum Beispiel.
Also ein Stück weit ist, glaube ich, also das, was wir oft machen bei der CT, ist ja einfach wirklich messen, also selber Messwerte erzeugen. Und das ist, glaube ich, etwas, das ist für jeden eine gute Idee. Also wenn es irgendwas ist, wo du sagst, ich kann etwas leicht selber messen, in irgendeiner Form, also jetzt auch ruhig im weiteren Sinne, dann würde ich sagen, das ist was sich Leute gerne angewöhnen sollten. Weil das ist ja quasi, da brauche ich keine Quellenprüfung. Da habe ich selber die Informationen gefunden und so. Es ist nicht notwendig, dass ich irgendjemandem vertraue. Das ist quasi die beste Qualität sozusagen, die ich an Sicherheit bekommen kann für die Info. Und danach ist es halt so, dass ich versuchen kann, irgendwie so eine Hierarchie zu bilden und zu sagen, okay, es gibt irgendwie gewisse Quellen, die haben halt viel Vertrauen verdient, was die sich hoffentlich dann erarbeitet haben und andere ein bisschen weniger und dann versuche ich, keine Ahnung, auch so ein bisschen Crowd-Intelligence oder so, also dass ich sage, okay, es ist schon auch ein Hinweis, wenn zum Beispiel mehrere Quellen auf das Gleiche kommen und
Das ist so ungefähr das, wie man jetzt auch mit News umgehen sollte zumindest. Also mindestens mal bei mehreren lesen und dann gucken, welche sind vertrauenswürdig.
Genau, und was ich halt schade finde, ist, eigentlich wäre es schön, das ist sehr aufwendig, das zu machen. Es wäre sehr schön, wenn die KI das könnte. Also das sowas, das würden wir eigentlich sehr gerne abgeben. So ein, ja hier, ChatGPT, mach mal für mich eine richtig aufwendige Quellenprüfung. Ich habe diese Info, stimmt die? Das wäre total klasse. Und leider sind halt die KI-Systeme quasi auf eine ähnliche Art davon betroffen, falsch zu liegen, wie Menschen das oft sind. Also das ist so, XY hat eigentlich keine Ahnung, hat mir mal was erzählt oder so. Und oft ist halt die KI so nur noch schlimmer. Und eigentlich, was wir bräuchten, wäre komplett das Gegenteil. Wir hätten eigentlich gerne die Maschine, die nüchtern ist, die einfach auf die Fakten guckt, denen auch wirklich nachgeht und so.
Glaubst du, dass KI so ein Verständnis von Fakten aus einem Text ziehen kann? Ich meine, kann man so einer KI sagen, auf der Seite sind zwei Chips und auf der Seite ist ein Chip und die KI sagt dann, dass normal sind das aber immer geradzahlige, da muss irgendwas Komisches im Controller vorliegen. Wann also, kann eine KI sowas?
Wenn wir das mal geschrieben Netze, haben.
Die neuronalen Netze vielleicht. Nicht. Also ein Sprachmodell würde dann eventuell deinen Artikel in irgendeiner Form zitieren quasi. Da hat man weniger Sicherheit. Mhm. Aber es gibt halt diesen ganzen Forschungsbereich regelbasierte KI. Also da gibt es diesen Knowledge Graph, den Google verwendet. Semantic Web wird sozusagen gerne als Datenquelle für solche Modelle verwendet. IBM hat mit Watson da, die waren leider irgendwie nicht so gut darin zu erklären, wie sie das eigentlich genau machen, aber die haben da so...
Hätten sie sich mal eine KI erklären lassen sollen.
Ja, die kombinieren da. Also Watson ist so ein Mischding, also so ein bisschen ein Bausatz, wo also so ein regelbasiertes System zusammenarbeiten kann mit neuronalen Netzen, die so Einzelaufgaben lösen. Also die dann so Bilderkennung machen und dann kann ich das Ergebnis von der Bilderkennung dann wieder verknüpfen mit regelbasiertem System. Und diese regelbasierten Systeme, die sind zum Beispiel bei automatischen Beweisen für Mathe, sind die durchaus erfolgreich. Also da gibt es Dinge, die funktionieren. Das Problem ist immer nur, ein Kumpel von mir hat mal ein schönes Beispiel gebracht, wenn du so ein System fragst, so ja, Sally geht in den Supermarkt und fragst es dann, hat Sally ihren Kopf dabei? Dann sagt das System wahrscheinlich nein, weil es einfach keine Info gibt, dass Sally überhaupt einen Kopf hat. Und das ist halt immer das Problem. Also diese regelbasierten Systeme, die können immer nur mit Infos arbeiten und die logisch verknüpfen, die sie wirklich haben. Und die Welt ist einfach viel zu vielfältig. Ich krieg das nicht eingefangen. Die Komplexität explodiert und dann kriege ich oft doch nicht die Infos raus, die ich haben will, außer es ist halt wirklich sowas, so ein ganz klar definierter Bereich wie Mathe. Da kann das gehen, weil ich dann irgendwie sage, ich will jetzt irgendwie wissen, ob diese Variable an der Stelle, ob die im Rahmen dieses Beweises die Eigenschaft hat oder so. Mhm. Das kann dann so ein System manchmal automatisch rausfinden. Mhm. Aber sobald es irgendwie so mit Alltagsleben zu tun hat, dann wird es super schwierig.
Können so Regelsysteme nicht auch irgendwann mal sagen, ich weiß es nicht? Also, weiß ich stelle mir immer so einen Bilderkenner vor, der kann, da gibt's ja tausend Beispiele, der kann, weiß ich nicht, erkennen, ist auf dem Foto ein Elefant oder ein Bus. Und das kann der super schnell und super präzise, aber man kann dieses Ding verarschen, indem man zum Beispiel einen Bus hinstellt, wo ein Foto von einem Elefant drauf gemalt ist. Und da muss doch so ein Regelsystem sagen, weiß ich nicht, oder beides, oder unklar, aber nicht, dass er dann sagt, mit 51% oder 50,5% Wahrscheinlichkeit ist es das und mit 49,5% Wahrscheinlichkeit das.
Die regelbasierten Systeme würden tatsächlich einfach sagen, das weiß ich nicht. Also sie würden sozusagen einfach keine Ausgabe machen dann. Und bei neuronalen Netzen kann ich das auch machen. Also ich kann auch sagen, ich zeige zum Beispiel nur Ergebnisse an, wenn so ein Classifier eine gewisse Sicherheit hat. Und da die üblicherweise so eine Art Wahrscheinlichkeit, also das Ergebnis hat das Format von der Wahrscheinlichkeitsverteilung, ist es nicht wirklich eine, aber wenn ich dann sage, ich will zum Beispiel 90% Sicherheit haben als Mindestmaß, dann kann ich das einstellen. Ich kann dann sagen, wenn keine Klasse 90% Sicherheit erreicht, dann zeige ich auch lieber nichts an. Oder ich kann das sogar darauf trainieren, zu sagen, ich mache eine Extra-Klasse für ich weiß es nicht. Und dann geht das auch. Aber dann muss das natürlich auch wieder entsprechend gut im Datensatz drin sein. Und bei den neuronalen Netzen habe ich halt das Problem, immer wenn es irgendwie out of distribution ist, also wenn Daten sich nicht als Interpolation von Trainingsdaten darstellen lassen, sondern irgendwie was ganz anderes sind.
Dann Elefant, passiert der meistens, auf dem Bus drauf sitzt.
Dann passiert meistens irgendetwas. Ne? Also, was war das? Ich habe zum Beispiel mal ein Beispiel gesehen, da ist irgendwie ein Auto in den Pool gefahren. Und dann haben sie da so einen Classifier genommen und das war halt auch, da kam völliger Quatsch raus, weil das einfach eine total ungewöhnliche Situation ist, dass ein Auto mal in den Pool fällt. Und da kann man nicht erwarten, dass dann so ein Bilderkennungssystem eine sinnvolle Aussage macht, weil das ist ja einfach, da gibt es im Prinzip keine Datenpunkte dazu.
Und wir als Mensch, wir können ja ohne weiteres sagen, da ist ein Auto im Pool. Wir können sogar sagen, das sieht nach einer Photoshop-Montage aus, wo einer ein Auto auf einen Pool gesetzt hat oder was auch immer. Oder wir können sogar sagen, da versucht einer eine KI-Bilderkennung zu verarschen, indem er das irgendwie besonders zusammenmontiert hat. Wir können ja super viel Neues, nicht nur A und B und Nein, sondern super viel neue Sachen auch aus solchen Konstellationen rausfinden als Menschen.
Der Knackpunkt an der Stelle ist, gelingt es, indem man die KI-Modelle skaliert? Gelingt es, also lernen die dann irgendwann selber, dass das Auto und der Pool, dass das irgendwie zwei Sachen sind und dass es jetzt besonders ist, dass genau diese Kombination vorkommt und so? Also so ähnlich, wie das wohl ein Mensch machen würde. Das könnte sein. Es könnte aber auch sein, dass da noch was fehlt. Also, dass die halt doch eigentlich mehr so, ja, halt Statistiksysteme sind und es ist irgendwie doch so eine Art Interpolation und so. Und wenn es dann halt out of distribution ist und dann kann man einfach nie erwarten, dass da was Sinnvolles bei rauskommt. Und das ist im Moment wirklich schwer abzusehen, sozusagen, wo geht die Entwicklung hin? Weil wir haben halt schon Systeme, die haben viele Neuronen, aber viel, viel weniger als ein Gehirn immer noch. Also das sind noch Größenordnungen dazwischen. Und deswegen gibt's halt manche Leute, die dann sagen, ja, wir müssen das einfach auf Hirngröße bringen, dann wird es bestimmt auch so schlau sein wie ein Mensch. Und andere Leute sagen dann, nee, wir müssen noch was Zusätzliches erfinden. Also irgendwie die KI-Modelle müssen besser darin werden, quasi solche Einzelsachen wie Pool und Auto als Einzelsachen, die getrennt voneinander sind, irgendwie zu begreifen. Da gab's, also ich hab, es war eigentlich eine ganz schöne Sache. Es hat sich ein Autor bei mir gemeldet. Wir müssen so
langsam zum Ende kommen, weil gleich fangen die Bauern
an. Das ist ein Literaturverweis. Ein Autor hatte sich bei mir gemeldet und wollte quasi diese These vertreten, wir müssen nur skalieren und wenn das auf Hirngröße kommt, und dann wird das alles schon. Und ich habe vehement in der E-Mail dagegen argumentiert, so, nein, ich will nicht, dass das in der CT so steht. Und so. Und dann habe ich halt gemerkt, nee, eigentlich ist das halt meine Meinung. Und dann dachte ich, das ist eigentlich voll die interessante Sache, einfach auch darüber zu diskutieren. Es ist halt noch nicht erforscht, wie es jetzt im Endeffekt rauskommt. Und da gab es einen Artikel zur Skalierungshypothese, wo wir also dann sozusagen gleichberechtigt nebeneinander diskutiert haben.
Pro und Contra sozusagen.
Pro und Contra. Also er hat gesagt, skalieren auf jeden Fall, das wird schon. Und ich so, oh nee, wir müssen da noch Dinge erfinden. Und den gab es in CT 23 oder so. Das ist ein bisschen Jahr.
Ja.
Also Ende letzten Jahres war der.
Genau, super spannend. Und wir werden irgendwann in ein paar Jahren wissen, wer recht hatte, vielleicht. Oder vielleicht
die letzten Ergebnisse gehen eher in die Richtung, dass er recht haben könnte, aber es ist noch nicht geklärt. Ich bin noch nicht ganz abgerückt von meiner Meinung.
Aber spannend, also ich sehe momentan große Probleme in der KI, da haben wir jetzt drüber geredet, dass man dem Ergebnis nicht vertrauen kann. Dann wäre es doch eigentlich Quatsch, die wichtigen Sachen der KI zu überlassen. Warum soll genau dann die KI, die es nicht so gut kann, warum soll die dann Texte schreiben und schöne Bilder generieren? Sollen wir die KI nicht lieber Dinge tun lassen, die sie gut kann und die uns dann entlastet, damit wir unsere Kreativität in Texte stecken können oder in schöne Bilder?
Ja.
Dann soll die einfach unsere E-Mails beantworten und den Spam aussortieren oder sowas.
Also ich glaube, dass es, also an solchen Stellen ist das schon spannend. Also ich kann ja sowas machen wie, keine Ahnung, ich reg mich über einen Kollegen auf und ich könnte theoretisch einfach so eine ganz wütende Mail könnte ich tippen. Die würde ich ja normalerweise nicht abschicken wollen, weil ich ja mich nicht wirklich mit dem Kollegen streiten will. Dann könnte ich zum Beispiel die nehmen, in ChatGPT reinkippen und ChatGPT sagen, formulier mir das nett um. Und das ist was, das kann gut sein, dass sowas gut funktioniert.
Okay.
Und ich glaube, an so einer Stelle ist es auch unterm Strich total was Gutes, weil ich vielleicht ein Bedürfnis hatte, in dem Moment erstmal einfach sozusagen meine Gedanken irgendwie aufs Papier zu bringen. Und dann ist das aber noch nicht in der richtigen Form, dann hilft mir die KI einfach, um schnell dahin zu kommen. Und der Anspruch an der E-Mail ist ja auch nicht der gleiche wie jetzt bei einem Artikel.
Ja.
Und
Also mir selber würde es vielleicht helfen und vielleicht auch vielen anderen Autoren vor dem weißen Blatt, wenn man einen neuen Text anfängt, ist immer blöde. Und viel schneller ist es, aus einem schlechten Text einen guten zu machen. Also lässt man ChatGPT einfach einen schlechten schreiben, den man zu nichts anderes nutzt, außer ihn gut zu machen.
Also dazu müsste ChatGPT aber erstmal Messergebnisse haben.
Die ja, kann er sich ja ausdenken. Nee. Du schreibst ja eh noch die richtigen rein.
Fürs Artikelschreiben fand ich bisher nicht so arg praktisch, aber fürs Programmieren habe ich ChatGPT schon benutzt. Und das war nützlich, aber nicht auf die Art, wie ich gedacht habe. Also es hat, ich hatte das Gefühl, ChatGPT konnte, ich konnte so eine Art Fachgespräch führen, das hat mich angespornt. Das war gut. Aber im Endeffekt, den ganzen Code habe ich selber geschrieben. Also ich habe nicht wirklich was übernommen. Ich habe nicht rein copy und pasted in mein Programm, sondern das war mir dann nicht raffiniert genug und ich hatte das Gefühl, ich kriege das selber besser hin und dann habe ich das halt lieber gemacht.
Also ich glaube, wir werden noch viel darüber diskutieren müssen, was ChatGPT, was KI als Ganzes so bringt, ob sich für einige ihre eigene Arbeitsweise ändert oder ob einige Jobs mal wieder ganz überflüssig werden. Das hatten wir ja auch schon durch technische Entwicklungen haufenweise in den letzten 5000 Jahren, so ungefähr.
Das also wird spannend. Ich hab sehr die Hoffnung, dass es zumindest für jeden Job, der jetzt in Gefahr kommt, dass es da immer noch ein paar Leute gibt, die quasi auch noch in der Lage sind, das oldschool zu machen. Ich glaube, es gibt irgendwie so Feldwald- und Wiesenillustrationen. Das ist vielleicht einfach okay, wenn das von einem Bildgenerator kommt. Und vielleicht hat da auch ein Illustrator gar nicht so Bock drauf. Aber ich fände es super schade, wenn es keine Illustratoren mehr gäbe. Und genauso ist es so, vielleicht ist irgendwie eine Zeitungsmeldung über ein Lokalfußballspiel oder so. Vielleicht ist das einfach okay, wenn da eine KI kräftig mitgeholfen hat. Ja. Aber es gibt manchmal so eine richtig schöne Reportage, wo ich dann denke, nee, das ist jetzt irgendwie, das geht in so eine Richtung Literatur. Da soll halt einfach so das Menschliche drin sein, dieser künstlerische Aspekt vom Schreiben. Mhm. Und den traue ich halt den KIs noch nicht so zu.
Aber da hast du noch nicht gesagt.
Ich habe noch nicht gesagt, weil es in der letzten Zeit sind die so schnell besser geworden, dass ich im Moment, also ich würde mich nicht mehr trauen, die Vorhersage zu machen, dass das nie geht.
Vielen Dank, dass ihr heute alle da wart. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren schönen YouTube-Channel, guckt bei den anderen Podcast-Systemen, wir sind überall zu finden. Wenn ihr Kommentare habt, schreibt uns. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und hoffen, dass ihr wieder zuschaut. Tschüss, tschüss.
Ciao. Ciao.